Ich hoffe, ich finde einstmals Bärlauch an einem Bären.
Hallo, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks, der 15., um genau zu sein. Apropos 15, wir hatten ja nichts damals vor mehr als 15 Jahren. Und dann kam World of Warcraft. 12 Millionen Menschen haben das in Spitzenzeiten gespielt, das war 2010. Inzwischen sind es offenbar ein paar weniger, die letzten offiziellen Zahlen von 2015 nennen 5,5 Millionen. Gespielt wird es aber immer noch und ich würde behaupten, das Spiel hat nach wie vor eine ausgesprochen treue Community, zu der unter anderem auch ich gehöre. 2004 war ich Autorin und Redakteurin für das Technikmagazin Neues bei Dreisat und habe über den Presseevent bzw. die Vorstellung des Spiels berichtet, bevor das dann Anfang 2005 bei uns in Deutschland erschienen ist. Ich habe dann die Beta gespielt und in der Folge natürlich das fertige Spiel und vor allen Dingen das Tagebuch einer Online-Spielerin angefangen. So ist mein Blog entstanden, denn irgendwo mussten meine weitschweifigen Ergüsse ja hin. 2007 habe ich dann eine Doku über Online-Rollenspiele im Allgemeinen und World of Warcraft im Besonderen gedreht. Es gibt also eine Menge zu erzählen und eine Menge zu besprechen. Und mit dabei in dieser Ausgabe ist der Spieleentwickler und Produzent Teut Weidemann. Und das ist natürlich gar kein Zufall. Teut ist in meiner World of Warcraft-Doku einer der Protagonisten gewesen und hat auch die Gilde, mit der ich gedreht hatte, vermittelt. Teut macht, laut eigener Aussage, Spiele, seitdem er aus der Schule kam, vor über 30 Jahren, weil er nichts anderes kann. Das vermutlich aber ziemlich gut. Kleine Anmerkung von mir. Er leitete 10 Jahre lang sein eigenes Studio, war Vorstand und ist Experte für Online- und Free-to-Play-Spiele. Teut war außerdem Creative Director von Die Siedler Online, in Assassin's Creed 4 und Assassin's Creed Identity involviert und bei sehr vielen Mobile Games. Er bastelt gerade wieder an einem eigenen Projekt zusammen mit Stratosphere Games in Berlin und das heißt Homeworld Mobile. Aber jetzt genug Einführung. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Weil da läuft es nämlich jetzt. Teut, pass mal auf. World of Warcraft. Wann ist das Spiel eigentlich auf deinem Radar aufgetaucht? War das damals tatsächlich eher beruflich oder hast du das schon als Spieler eher wahrgenommen?
Also auf meinem Radar ist es aufgetaucht, weil damals hatte ich eine eigene Firma, eine Entwicklerschmiede für Spiele und meine Jungs waren alle ganz aufgeregt über dieses Spiel und ich habe sie gefragt, über was redet ihr da? Und die haben mir das gezeigt und da waren zwei in der Beta und da haben wir uns das alle angeguckt und wir konnten es kaum erwarten, bis das rauskommt.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich muss gestehen, ich habe damals für ein Technikmagazin bei Dreisat gearbeitet, das hat es fast 20 Jahre lang gegeben, so lange war ich da allerdings nicht, aber da habe ich gearbeitet, als das Spiel rauskam und habe da schon immer so die Spieleberichte gemacht, primär, das war so mein Hauptding, aber ich war jetzt selbst nie eine große MMO-Spielerin, das war auf meinem Radar tatsächlich nicht unbedingt so. Und dann hatte ich halt, gab es diesen großen Event, den zu dem Blizzard eingeladen hat. Und zwar hier im Rhein-Main-Gebiet in so einer kleinen Burgruine. Ja, total lauschig, war natürlich klar, dass die sich da irgendwie ein schickes Setting suchen, haben dann so einen kleinen Mini-Mittelaltermarkt aufgebaut und haben da halt so eine Präsentation gemacht, wie man das halt so macht, so als große Publishing-Firma mit einem Presseevent und so. Und ich bin da so eigentlich ganz naiv rangegangen und dachte, oh ja, das sieht ganz hübsch aus. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe nicht ganz genau, was die da machen oder was die da vorhaben. Aber es sieht irgendwie ganz interessant aus. Und da habe ich die Beta gespielt, tatsächlich auch. Also MMOs waren ja damals schon keine unerhörte Neuheit mehr, auf keinen Fall, aber
Nee, wir waren auch vorbelastet. Also ja. wir waren vorher alle in Ultima Online aktiv und danach in EverQuest. Und dadurch wussten wir schon, dass da was Großes kommt.
Ja,
und,
das konnte ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, muss ich gestehen. Also das, ich wusste natürlich, Blizzard war ja nicht irgendwer, die hatten ja schon so ein bisschen was auf der Uhr und aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein großer, erfahrener Publisher irgendwie Quatsch rausbringt. Ja. Soll ja schon vorgekommen sein.
Aber wir erinnern uns an das Warcraft Adventure, was wir mal machen wollten.
Da kann ich mich noch nicht mehr mit, das muss ich verdrängt haben. Genau. So, aber wie gesagt, mir war das damals irgendwie nicht ganz so klar, aber und vor allen Dingen, dass es dann natürlich auch so ein großes Mainstream-Thema werden würde. Was würdest du denn sagen, was hat das Spiel anders als die Dinger, die es schon gab, die eben doch irgendwo, die zwar erfolgreich waren, aber letztlich immer noch Nischenprodukte, was hat World of Warcraft damals anders oder besonders gemacht?
Also sie haben die Zugänglichkeit verbessert, ja. Also bei Ultima Online gab es so ein paar Knackpunkte, die das Ding ganz schön hardcore machten. Da gab es kein Tutorial, keine Einweisung, kein Nichts. Ja, man ist einfach in diese Welt geschmissen worden, hat sein erstes Schwert gesammelt und wurde dann außerhalb der Stadt zuerst mal umgebracht von anderen Spielern und hat dann gesagt, was ist das für ein Scheiß, und ist rausgegangen. Dann kam EverQuest, was, sagen wir mal, die Struktur von World of Warcraft schon erahnen hat lassen. Das war aber ein bisschen seltsam, sage ich mal. Ja, also das sogenannte Zoning und viele andere Eigenschaften von EverQuest, die das hatte, machte es halt, sag mal, nicht sonderlich zugänglich. Und sag mal, die Grafik war jetzt zwar okay, aber für damalige Zeiten war es nicht dramatisch gut. Und World of Warcraft hat etwas geschafft und hat diese ganze Online-Problematik wahnsinnig geil gepolished und rausgebracht, sodass jeder, der gestartet hat, sich erstmal in dieser Welt wohlgefühlt hat und ganz langsam angefangen hat, seinen, ich sage es mal, kleinen Gnom-Magier hochzuleveln, ohne dass er da jetzt in große Schwierigkeiten geraten ist. Deswegen war das auch am Anfang ein bisschen verschrien von den Hardcore-Spielern, weil die gesagt haben, da kann ich ja gar nicht sterben, andere Spiele können mich ja gar nicht, ja, das war ein großes Thema damals, dieses sogenannte PK, Player Killing. Das ging in World of Warcraft halt nicht, es sei denn, der Spieler wollte es, ja, also sprich, du bist in diese Arenen gegangen. Und das haben sie sehr schön gemacht. Und das, was man eigentlich erst mit der Zeit erfahren konnte, ist, dass die gesamte Struktur des Spieles, also vor allem zum Ende hin, so gut strukturiert war, dass es ein Vorbild immer noch heute ist für die Strukturen von so einem MMO. Also es ist wirklich, sag mal, dieser Blizzard-magische Finger. Ja, Blizzard hat ja nie irgendwas ganz neu erfunden, sondern sie haben immer nur ein Genre genommen und haben es auf die nächste Stufe gehoben. Und das haben sie halt mit WoW geschafft, dass sie ein MMO, sag mal, eine größeren Masse an Leuten zugänglich gemacht haben.
Ja, vor allen Dingen kann ich mich halt noch erinnern, also wie gesagt, ich war nicht unbedingt der große Rollenspieler, also MMOs schon gar nicht, und Rollenspiel, das hat mich immer deswegen, obwohl ich immer zum Beispiel gerne Fantasy gelesen habe oder so, das war jetzt gar kein Punkt, dass ich das irgendwie doof fand oder so, aber mir war das immer schon irgendwie zu kompliziert. Ich habe die Pen-and-Paper-Rollenspiele nie gespielt, die bei uns irgendwie viele gespielt haben, bei uns wurde viel irgendwie so das Schwarze Auge und natürlich Dungeons and Dragons gespielt und sowas, das war nie so meins, das fand ich immer... Ich will gar nicht sagen nerdig, weil das so ein doofes Schubladenwort ist oder so, aber ich habe den Spaß darin nicht gesehen. Ich habe dann lieber ein Buch gelesen, statt mir dann irgendwie auf Basis von irgendwelchen merkwürdigen Regeln. Also das.
Ja, aber der WoW war ja am Anfang nicht kompliziert. Nee, ja, es wurde erst kompliziert, wenn du schon in der Welt drin warst.
Richtig.
Ja, also nachher, wenn du Max Level warst und deine Tiersets optimiert hast mit den Verzauberungen alles drum und dran und die richtigen Raid-Tränke mitnehmen müsstest und was es da alles gab, dann wurde es kompliziert, aber bis dahin hattest du ja schon hunderte von Stunden drin und die haben dich sozusagen Stück für Stück an dieses Thema rangeführt, anstatt dich einfach in diese komplizierte Welt zu schmeißen.
Ja, genau, das war nämlich genau der Punkt. Also bei anderen Sachen, die ich zwar im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlecht fand, aber sobald zum ersten Mal dann, und das ging meistens relativ schnell, so eine Art Excel-Tabelle aufpoppte, wo ich dann irgendwelche Zahlenwerte auf irgendwas verteilen sollte, die verschwurbelte Namen hatten, war ich schon raus. Ja. Und das hat WoW natürlich nicht so gemacht.
Nee, damalige Zeit nicht. Inzwischen machen sie es ein bisschen. Ja? Also wenn man auch die neuen Erweiterungen anschaut und man komplett von vorne anfängt in WoW, ich weiß nicht, das kannst du mal machen, so als... wenn du es von damals vergleichst auf heute, hat sich schon gewaltig viel verändert.
Ja, gut, jetzt ist auch eine ganze Generation quasi gefühlt damit groß geworden. Ne?
Also als ich in WoW drin war das erste Mal und sag mal gelevelt habe und andere Leute gesehen habe, das war jetzt noch ein normales Gefühl, das kannte ich schon aus den anderen MMOs. Aber da, wo mich dann dieses Spiel komplett gefangen hat, war, als ich in die erste Instanz ging. Ja, da musste ich so einen Quest machen, musste da rein, ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Und da nahm ich dann ein paar Leute mit, bildeten eine Gruppe und sind wir da reingegangen. Und dieses, sag mal, koop-cinematische Erlebnis, was wir in dieser Mine hatten, ja, das hat mich total gepackt. Also da habe ich Bauchkribbeln bekommen und habe gesagt, boah, wie geil ist das denn? Und dann wurde es halt ganz wild, ja. Man ist also von der Arbeit nach Hause gekommen, hat einen Rechner angemacht und hat gespielt. Gekocht hat man nicht, man hat bestellt. bis halt 2, 3 Uhr in der Nacht. Am nächsten Tag wieder zur Arbeit, ja. Und wenn Erweiterungen rauskamen, dann waren wir halt im Mitternachtsverkauf im Mediamarkt und haben uns da angestellt, damit wir ja die Ersten waren, die da in dieser Zone drin waren. Und das Witzige war, als diese Erweiterung rauskam, waren wir damals in Karlsruhe und Baden-Württemberg hat das verboten, diese Mitternachtsverkäufe, weil die Ladenschlussgesetze da ernster waren. Aber wenn man nach ich glaube, Ludwigshafen geht, das ist Rheinland-Pfalz, da war das erlaubt. Das heißt, wir sind dann von Karlsruhe nach Ludwigshafen gefahren, um diese Erweiterung zu kaufen. Aber so wild wurde es dann halt, ja. Also man kann sagen, ich habe 3,5 Jahre versenkt von meinem Leben in dieses Spiel. Und das hat, na gut, für mich hat es auch gebildet, die Struktur von solchen Online-Spielen, was bedeutet es, wie verhalten sich die Spieler, was für Gemeinschaften entstehen, was für seltsame Nebengeschichten da passieren. Ja, also zu der Zeit war World of Warcraft nach 3 Jahren die größte Dating-Plattform online, die es gibt.
Ja.
Da gibt's ja genug Geschichten drüber. Da haben die Leute erstmal in World of Warcraft geheiratet, dann im realen Leben geheiratet, alle diese Geschichten. Die Realtreffen, wir hatten ja auch in unserer Gilde, hatten wir Real-Life-Treffen. Sprich, wir haben uns dann außerhalb des Spiels getroffen und haben da ein bisschen gefeiert. Diese Freundschaften, die dadurch entstanden sind und die, also da hat man gesehen, welche Macht oder welche Power so ein Spiel hat, wenn sie Leute mit gleichem Interesse einfach in eine Spielewelt reinbringen. Und das hat schon so meine Denkweise über Online-Welten verändert. Und heutzutage, wo fast alle Spiele online sind, ist es immer noch ein wesentlicher Teil von den Sachen, die ich, von dem Know-how, die ich so anwenden kann.
Ja, ja. Ja, zudem von viel Spielen bis, also das wird irgendwann ein schwieriges Thema, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich würde gerne erst nochmal, in 15 Jahren hat World of Warcraft ja auch unglaublich viel Einfluss auf die Popkultur genommen und sie selbst natürlich auch geremixt. Ja, das sind ja so Geschichten wie, zum Beispiel gibt's ja diese berühmt gewordene Folge aus von South Park, Make Love Not Warcraft, die ich auch unglaublich grandios fand. Die konnte ich irgendwie irgendwann auswendig mitsprechen.
Die ist immer noch grandios.
Die ist wirklich auch gut gealtert, ja, die ist immer noch unglaublich witzig. Mit diesem, ja, also wenn das, weiß ich nicht, ob man das als Nichtspieler ist, das glaube ich verloren, bist du dafür verloren, aber das hatte schon viel, obwohl South Park ist ja nun wahrlich nicht für subtilen Humor bekannt.
Nee.
Und das hat Mani natürlich auch hier nicht und trotzdem ist das zwischen den Zeilen kann man dann so viel mit, erkennt man so viel wieder, wo man sich denkt so, oh Gott, ey, ja, okay. Ja. Das ist schon irgendwie was dran. Oder dann halt sowas wie diesen Plants vs. Zombies Quest, den es da auch gab, wo dann quasi ein anderes Spiel referenziert wurde da drin oder so Figuren wie Harris Pilton, ja. die Dame, die sündhaft teure Handtaschen irgendwo verkauft hat in irgendeiner Stadt. Ich glaube, die hat sich aber mittlerweile da rausgeklagt. Die fand deren Humorfähigkeit
nicht witzig.
Nicht ganz
ja, so das ist ja, das macht natürlich gerne die Cross-Referenzen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass die wichtigste Cross-Referenz für mich ist eigentlich das World of Warcraft, der Grafikstil, den sie gemacht haben, der von Warcraft stammt, von ihrem RTS-Spiel. Und dieser Grafikstil war ganz groß inspiriert von einem Verein, der heißt Games Workshop. Ganz alter Brettspiel- und Tabletop-Hersteller aus England. Und da wurden die inspiriert, was sagen wir mal diesen komischen Stil angeht. Es ist ja kein ernsthafter Stil. Ja? Also die Orks sehen es wirklich nicht so böse aus, wie sie aussehen könnten. Aber da kommt das her. Und dann haben sie natürlich viel Freiheiten sich genommen. Ja? Wir sind in der Fantasy-Welt, aber wir müssen uns jetzt nicht unbedingt ernst nehmen und können dadurch halt schon Witzchen machen. Und klar, dann haben wir auch irgendwelche Schießpulverpistolen für Zwerge. Und ich erinnere mich noch an das Motorrad, was man freischalten konnte. Komm mit dem Zwerg als Ingenieur mit dem Motorrad durch die Gegend fahren. Solche Sachen haben das ganze Ding dann schon lustig gemacht. Man kann halt in so einer Online-Welt dann nachher treiben, was man will als Entwickler und kann die Welt aufbauen. Für mich war dann eher wichtiger, dann die Sachen, die man über das Spiel hinaus machen kann, von Guild-Treffen oder die Wichtigkeit von Blizzard und ihren Fan-Treffen, wo sie exklusiv ihre Spiele vorstellen, wie sie die Gemeinschaft pflegen, das ist schon, das war damals schon vorbildlich.
Ja, du sprichst die Community an, die ja quasi für die Entwickler das in diesem Fall das absolut höchste Gut waren und gleichzeitig auch die größten Kritiker, die haben damit mit diesem Spiel, finde ich, nochmal so einen ganz eigenen Wert bekommen. Die sind natürlich, sind irgendwie die Spieler und Spielerinnen ja immer wichtig für Menschen, die ihre Spiele verkaufen wollen, aber hier war das nochmal ein ganz anderes Ding. Also damals ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe ja, wie gesagt, war ja Spielejournalistin schon einige Zeit und ich kannte das eigentlich nicht, dass in dem Fall bei Blizzard kam es ja im Grunde genommen, war das ja so, dass Pressemitteilungen gab es gefühlt keine, bevor nicht das Wichtigste irgendwie schon in Foren oder auf Events an die Community kommuniziert wurde. Also da war man als Journalist tatsächlich so ein bisschen so, hupsi, dieses Prinzip kannte ich so noch nicht.
Genau, also Blizzard hat die Sachen immer zuerst ihren Fans erzählt und nicht der Presse. Das können sich jetzt nicht so viele leisten, Blizzard sicherlich, weil sie halt eine riesen Fanbase aufgebaut haben über die Zeit. Ich weiß noch, ich war auf der WWDC, hieß die glaube ich damals, in Paris, und da wurde Diablo 3 vorgestellt. Und die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, da hat man echt Gänsehaut bekommen. Ja. Und danach hat das Live-Konzert mit der ganzen Musik und so weiter, also das war schon phänomenal. Und das ist halt wie ein Rockkonzert, nur mit Spieleentwicklern, was ganz komisch ist. Das schaffen jetzt nicht so viele, ja, die so eine Fangemeinschaft aufgebaut haben. Schade eigentlich. Viele versuchen es dann und das geht ein bisschen nach hinten raus. Aber auf der anderen Seite, wenn man heutzutage anschaut, was so einige Spiele mit ihren E-Sports-Communities machen, dann sehe ich das ähnlich, ja. Also große Ähnlichkeiten, wie man sowas macht. Und da mal dabei gewesen zu sein, glaube ich, das gehört zum Spielerdasein dazu.
Ja, die haben halt irgendwie, haben sie es geschafft, und ich bin mir da nicht mal so sicher, wie viel davon tatsächlich geplant und gesteuert war und wie viel davon sie tatsächlich irgendwann gar nicht mehr so selbst in der Hand hatten. Die haben halt so ein Gesamtding daraus gemacht. Es gab ja dann auch mal eine Zeit lang, die haben sie nicht so oft gemacht, aber es gab diese Worldwide Invitationals, auch nochmal so eigene Spieler-Events, da war ich ein oder zweimal, weiß ich gar nicht mehr, das haben sie in Paris gemacht für Europa, und das waren ja dann auch nochmal so eigene Festivals für die genau. Community im Grunde.
Da gab es den Fanshop, da gab es dann die Cosplay-Geschichten, auch die Wettbewerbe dazu. Ich erinnere mich noch, dass die Führungsriege von Blizzard als Metalband aufgetreten ist auf der Bühne, echt gute Musik gespielt haben und die nachher dann auch live im Spiel aufgetreten sind, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Da gab es schon ein Event, genau, und das waren ja die. Ne?
In also, Chatworth, glaube ich, war das.
Genau, das waren halt Hobbymusiker und die haben das dann auch so gemacht. Also ganz großes Kino, ja. Viele der Leute sind leider weg inzwischen von Blizzard, weil auch Blizzard wandelt sich über die Zeit. Aber das hat Blizzard damals ganz groß gemacht.
Ja, das war so ein bisschen wie Stephen King, der ja auch nebenbei in einer Band spielt. Also irgendwie.
Echt?
Ja, ist ehrlich. Ist mit ein paar Schriftstellerkollegen, ich glaube, das sind Schriftstellerkollegen, in so einer Metalband auch. Ja? Das ist irgendwie.
Aber wenn man jetzt sieht, dass World of Warcraft jetzt schon so alt ist und wie sich das Spiel auch verändert hat über die Zeit, ist es ja so, dass wenn du mal Pause gemacht hast, ich meine, ich habe das jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, 9 Jahre nicht angefasst. Ich habe vor ein paar Jahren wieder versucht einzuloggen. Ich habe meinen Account noch und ich verstehe das Spiel nicht mehr. Also das ist, weil sich natürlich so viel verändert hat. Ja. Die Skilltrees sind anders, die Klassen sind anders, es ist alles anders. Und
Du könntest jetzt Klassik spielen, das fühlt sich.
Genau. Und das ist genau der
Aber
Grund.
Aber das kann man irgendwie auch nicht mehr machen.
Warum Klassik halt, sagen wir, so erfolgreich ist, weil viele der WoW-Fans sich nach den alten Zeiten gesehnt haben, als das ganze Ding halt noch neuer war und alles neu war. Und deswegen auch der Riesenerfolg. Und das ist ja auch, sagen wir mal, eher Core im Vergleich zu World of Warcraft, was ja sehr Newbie-freundlich ist. Und da wollen halt viele wieder hin. Und deswegen halt dieser überwältigende Erfolg von dem Classic. Und das kann man allerdings auch nur machen, wenn man so einen Riesenerfolg hat mit 15 Jahre Geschichte und Erweiterungen und 1000 Zeug drin. Dass man sagen kann, hör mal zu, back to the roots, für die Leute, die es wollen, hier sind Classic-Server, mach das mal. Dass die Classic-Server natürlich jetzt irgendwie fast erfolgreicher sind als das Original,
Das ist so ein bisschen, als würde Mercedes-Benz jetzt nochmal eine Kutsche rausbringen, sagen, ja, Pferde müsst ihr euch selbst holen, gell?
Ja, nee, das nicht, aber wie gesagt, VW hat auch den Käfer neu rausgebracht, ja.
Ja, gut, das stimmt.
Genau, da, also das ist halt schon ein bisschen.
Aber mit der Technik von heute, nicht von vorgestern, also. Also bei Classic geht's mir tatsächlich so, ich habe da mal kurz reingespielt, aber ich musste halt feststellen, also ich spiele das ja wirklich jetzt seit der Beta auch durchgängig, wenn auch jetzt aktuell nicht mehr so intensiv, aber und ich vermisse tatsächlich auch, wenn ich jetzt spiele, vermisse ich die Zeit von früher so ein bisschen, wo alles auch natürlich verbindlicher war, weil es nicht anders ging und es eben keine Matchmaking-Tools gab. Man musste seine Gruppe halt, wenn man nicht in der Gilde war oder sowas, musste man die sich halt zusammensuchen oder mit zwei, drei Freunden einloggen und dann den Rest zusammensuchen. Das war ja auch alles mühselig und man musste sehr viel kommunizieren und so. Das fehlt mir schon ein bisschen, weil es dadurch, so wie es heute ist, unverbindlicher geworden ist. Auf der anderen Seite kann man die Zeit halt einfach nicht zurückdrehen. Also
ja, aber das ist interessant, ja, weil diese Hürde, die Leute zusammenzukriegen und diese Sozialeffekt, man muss die Leute bei Laune halten, dass die alle dann um 20 Uhr da sind, ihre Kinder im Bett haben und so weiter und so fort, dass wir jetzt in Ruhe raiden können. Das war schon ein Aufwand und viele haben sich beklagt, aber auf der anderen Seite war das genau der Charme von solchen Spielen.
Ja.
Heutzutage klickt man auf eine Instanz, sagt Random Group, geht rein, macht alles platt und fertig, ist dieser ganze Reiz weg. Und ich glaube, es ist ein Fehler gewesen bei World of Warcraft oder bei ähnlichen Spielen auch, dass alles so Care Bear-mäßig zu machen, wie es, sag mal, in World of Warcraft-Sprache heißt, dass alles zu einfach ist. Und das Das geht runter bis, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei der Originalversion des Level 60 waren die Raids ganz am Schluss extrem schwer.
Ja.
Und da kam vielleicht, ich sage es mal, so eine 5% Elite überhaupt rein.
Ja,
und vielleicht
die haben mich nie mitspielen lassen.
Genau, und eine 3% Elite überhaupt hat das überhaupt mal geschafft. Ja. Und dann hat Blizzard die größte Beschwerde der Community gehört, ja, wir wollen raiden und das ist alles so schwer und so aufwendig und so weiter und haben dummerweise zugehört. Und ich fand das für einen Fehler, weil sie haben dann in einer der Erweiterungen die Raids vereinfacht, dass jeder raiden konnte. Und das hat irgendwie zum komischen Effekt geführt, ja, weil die Leute, die raiden wollten, aber nicht konnten vorher, weil sie entweder zu schwach waren oder den Zeitaufwand nicht eingeschätzt haben, die konnten plötzlich und für die war es plötzlich langweilig. Also die hatten dieses Ziel nicht mehr, das zu wollen, ja, dieses Ziel in der Meisterschaft mal mitzumachen. Und die Leute, die den Hardcore-Raid durchgezogen haben, für die war es zu einfach und sind die auch gegangen. Und das hat man gesehen, weil World of Warcraft da den ersten Knick hatte. Und erst mit der Zeit haben die begriffen, dass schwere Raids dazugehören. Dass selbst wenn nur 5% der Leute die End-Raids spielen, es aber reicht, dass die anderen 95% sagen, irgendwann mal will ich so groß und so gut sein wie die, dann will ich da auch rein.
Ja.
Und wenn man das aber so einfach macht, dann fehlen diese Vorbilder, die das machen können und dieser Wille, dahin zu kommen und dann ist langweilig. Und das hielt ich damals für einen Fehler, als sie das gemacht haben. Und interessanterweise ist es genau dann passiert, als Blizzard ihr Team gewechselt hat. Also die Ursprungsleute, die WoW designt und kreiert haben, die haben das Team gewechselt für ein anderes Projekt und das war mal die Zweitbesetzung kam dann zu World of Warcraft und hat alle Fehler nochmal gemacht, die das Ursprungsteam gemacht hat. Ja. Und da hat man, ja, das ist so eine Sache, wenn man so ein Spiel 5 Jahre betreibt, wo schreibt man auf, welche Fehler man gemacht hat und wie man sie korrigiert hat? Sowas gibt es kaum in solchen Firmen. Das ist alles in den Köpfen dieser Leute. Wenn man das Team auswechselt gegen sagen wir mal, das zweite Team, dann machen die Fehler nochmal. Und das ist witzig, ja. So als Spieler, der dabei war, der gesagt haben, was machen ihr da Jungs? Das haben wir doch schon mal vor 3 Jahren gehabt und es hat nicht funktioniert. Und es ist halt sehr witzig, das mitzukriegen. Aber das ist dann halt auch da passiert. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo ich dann hier und da aufgehört habe. Ich weiß gar nicht, wie weit war ich denn?
Also ich, es gibt, ich glaube, die, was sie gut gemacht haben, war halt über lange Jahre weg, dass sie so einen Raum gelassen haben für wirklich so Gelegenheitsspieler bis zu Vollprofis. Den Raum gab es eben einfach immer. Und das hat sich natürlich jetzt sozusagen von oben und von unten so ein bisschen angeglichen. Und wenn man das jetzt ein bisschen böse ausdrückt, ist das vielleicht in die Beliebigkeit abgerutscht. Aber wie gesagt, ich finde es halt auch total schwer, die Zeit zurückzudrehen, weil bestimmte Dinge, die in Klassik, die ich da sehe, die brauche ich ehrlich gesagt nicht zurück. Das war schon auch teilweise echt anstrengend. Da hat man sich halt so reingefuchst, aber das...
Genau, was man sehr gerne vergisst heutzutage, ist ja, damals waren wahnsinnig viele Sachen neu.
Ja.
Und diese Neuigkeit hat einen dazu getrieben, sagen wir, über diese Hürden, die man nehmen musste, hinwegzusehen. Heutzutage ist das alles nicht mehr neu, weil man hat das alles schon 10-mal gesehen in anderen Spielen. Dann ist man aber auch nicht mehr bereit, für sowas irgendwelche Hürden zu nehmen. Und die Zeit verändert sich halt in solchen Spielen. Wenn man das jetzt mal anschaut, die 15 Jahre Historie und alle anderen MMORPGs auch mal anschaut, samt denen bis zum Mobile, ist World of Warcraft, glaube ich, das am meisten konzipte Konzept aller Zeiten. Die ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Ja? Wenn man, sag mal, weiß ich nicht, so ein asiatisches MMO nimmt, das ist alles 1:1 WoW, plus noch irgendwelche Geschichten, die sie selber erfunden haben, plus noch Ultima Online noch mit rein und alles in einem Brei. Da hat man eins gespielt, hat man alle gespielt. Ja, es ist exakt die gleichen Systeme, die gleichen Leveling, die gleichen Klassen. Das ist alles so ähnlich, dass man sagen musste, habe ich alles schon mal gesehen und für mich ist es dann auch langweilig. Und da sieht man mal, wie groß der Maßstab war, den WoW gesetzt hat damals. Ja, wie groß der Sprung war. Von Ultima Online, Alpha Quest, Assurance Call hin zu World of Warcraft. Und da hat World of Warcraft halt schon phänomenal den, wie nennt man das, den Level hochgesetzt, ja, was man erreichen muss.
Ja. Ich habe ja dann dieser Erfolg war, landete ja relativ schnell dann auch in Medien, die sich vorher mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Und ich habe ja dann 2007 diese Doku gemacht, die hieß Von Magiern und Kriegern. Die findet man auch noch auf YouTube, lustigerweise in 3 Teilen, weil das war ja 2007, da war YouTube ja noch sehr jung. Und da konnte man gar keine Videos hochladen, die länger als 10 Minuten waren. Und deswegen hat sich jemand die Mühe gemacht, meine 30-Minuten-Doku in 3 Teile zerlegt, da hochzuladen. Ich habe mir das vorhin nämlich noch mal rausgesucht. Und
die ist in der Mediathek auch noch drin übrigens.
Ah, was?
Ja, man muss aber
Sicher?
danach suchen. Ja, wenn du nach Magiern suchst, dann findest du sie. Und weil ich so alle 2 Jahre poste ich die mal in meinem
Aber was,
Facebook.
eigentlich müsste die raus sein. Also ich habe ja dann noch mal so ein Update gemacht mit irgendeiner Erweiterung, wo ich sozusagen altes Material noch mal benutzt habe oder so. Aber das ist eigentlich, war dann eher so ein bisschen, auch da habe ich irgendwie versucht, die Zeit zurückzudrehen. Aber das war, als ich das 2006, 2007 gedreht habe, da haben wir dann auch gedreht. Ich glaube, du hast damals auch die Holy Warriors vermittelt, oder? Die Gilde, der du gespielt
Genau,
hast. Mit denen
genau.
haben wir ja dann auch gedreht, mit eurem Raid-Leiter damals und seiner Frau. Das war ja eine Familie mit zwei
Ja.
kleinen Kindern. Mit denen haben wir dann auch diesen 4-Stunden-Raid mitgedreht, die es damals halt noch gab. Das war
Ja,
für alle
BWL.
Beteiligten echt sehr anstrengend. Aber unglaublich, ja, so, das gibt's halt heute einfach nicht mehr, ne? Diese, wie man sich dazu mit 40 Leuten da durchgebissen hat,
Ja.
organisiert von ein paar Leuten, die das in ihrer Freizeit gemacht haben, war ja wie
Ja,
Vereinsarbeit irgendwie.
wir haben, glaube ich, auch BWL genommen, weil das nur 25 Leute waren, aber zu dem Abend, glaube ich, nicht genug zusammenkriegten. Aber das war schon eine tolle Zeit. Und wir als Gilde waren ja in den, sagen wir mal, oberen Top 5 oder sowas, nicht so gut wie die ersten drei, aber wir waren immerhin oben dabei. Und die Gemeinschaft hat es halt gemacht. Ja, wir kannten die Leute und ja, wir haben 2 Ehen zusammengebracht. Wir haben, glaube ich, eine Ehe gebrochen. Ja, die haben sich getrennt, weil sie irgendwie in der Gilde jemanden gefunden haben, der ihnen besser gefällt. Ist ja egal. Wir haben das alles durchgemacht. Wir haben 3 Jahre zusammen mehrmals die Woche zusammengespielt.
Ja.
Und das war eine tolle Gelegenheit, ja. Und ich möchte dir auch danken, dass du das auf Film gebannt hast, ja, weil wir jetzt immer wieder nachgucken können, wie das damals war.
Das stimmt.
Ist eine schöne Zeit gewesen, ja.
Ja.
Und ich war zu dem Zeitpunkt Vorstand von CDV und da hatten wir auch ein Online-Spiel in Entwicklung. Da haben wir drüber geredet. Du erinnerst
Ja.
dich, da gibt es einen Abschnitt von mir, wo ich das erkläre. Und das war eine tolle Zeit. Also das.
Ja, das war natürlich dann auch so ein bisschen Goldgräberzeit, klar, ne? Da haben alle dann versucht, auch ähnliche Geschichten zu machen.
Genau.
Oder sagen wir mal, oft passieren Dinge ja auch gleichzeitig. Ja, wir sind waren ja nicht die Einzigen, die sich mit dem Genre beschäftigt haben oder so, aber die haben halt dann halt diesen unglaublichen Erfolg gehabt. Und ich wollte natürlich bei denen dann drehen, wenn ich so eine Doku mache. Ich habe ein halbes Jahr an denen rumgegraben. Ich kannte ja zum Glück hier die deutschen PR-Leute ganz gut, die auch sehr nett und sehr hilfsbereit waren, und die haben dann, glaube ich, die so lange belabert, auch bis die gesagt haben, okay, die darf bei uns drehen. Ich glaube, danach hat nie wieder ein Kamerateam bei denen in Irvine in Kalifornien gedreht, was nicht daran lag, dass wir
Das.
uns daneben benommen haben, sondern weil die irgendwann gemerkt haben, so dass sie natürlich ganz hervorragend die Sachen einfach selbst drehen können.
Ja, du erinnerst dich, wer dir das vermittelt hat?
Den Dreh in Irvine?
Ja.
Also eigentlich war ich der Meinung, dass das die Tanja, wie heißt, mir fällt jetzt ihr Nachname uns der Platz nicht mehr ein, aber die damals die Pressearbeit hier für Blizzard in Deutschland gemacht haben. Es war auch keine so riesige Firma.
Ja, ich dachte, weil der Community Manager von WoW damals war einer meiner besten Freunde
Ja.
und über den sind wir da auch mit dran gekommen, im Plex.
Richtig, genau.
Ja.
Also du hast auf jeden Fall einige Dinge vermittelt, das ist wohl richtig.
Hm.
Du warst schon echt ein
Ja.
größerer Teil davon. Ich weiß nur, dass ich aber halt, ich kannte das nur so, wenn du als Journalistin dann da irgendwo angefragt hast und drehen wolltest. Gerade die Spielebranche waren immer unglaublich entgegenkommend und offen für alles,
Ja,
ja.
nicht
Also,
Blizzard. Da hatte ich
nee,
dir aber
nicht
damals
Blizzard,
erzählt.
ja.
Nee, Blizzard ist da ganz, ganz restriktiv, ja. Und ich weiß auch, als ihr da reinkamt, dann haben sie alle Monitore ausgemacht, alles abgedeckt und so
Das kannte
weiter.
ich alles gar nicht. Ja, das hast du mir dann
Genau.
erklärt. Also wir haben zum Beispiel, ich habe ja gedacht, so typische Fernsehdenker halt, ah, es wäre so schön, wenn wir so ein bisschen so diese ganzen blinkenden Server drehen könnten oder so. Für mich war das einfach nur ein schönes Bild, wo ich dann natürlich erzählt hätte, hier so vernetzte Strukturen, bla bla. Und die haben mich angeguckt als, bitte? Nein. Und die haben mir aber natürlich
Genau.
auch nicht gesagt, warum ich die Server nicht drehen darf. Das hast du mir dann nämlich erklärt. Das ging ja dann, glaube ich, auch zurück auf, also nicht nur, aber auch darauf, dass das ist einfach ein Sicherheitsaspekt, ne? Du hast dann, glaube ich, damals erzählt, waren das die EverQuest-Server, die damals gehackt worden sind, weil die zu viel Werbung gemacht haben die waren so stolz auf ihre Serverfarm da.
Genau, und dann wusste man A, wo sie steht und B, was sie verwendet haben. Da haben sie über die Technik Vorträge gemacht und dann wussten die Hacker sofort, wie sie reinkommen. Ja, weil wenn, oh, die benutzt das Programm mit dem System, das hat die Schwachstellen, testen wir mal die Server, ob sie die Schwachstellen gefixt haben und wenn nicht, dann sind sie halt direkt in die Server rein und konnten sich dann halt irgendwie Millionen von Gold machen oder sowas. Und Blizzard war da sehr restriktiv, die haben dann Deckel drüber gehalten. Und damals war es auch so, dass Blizzard Wie soll man das sagen? Damals gab es noch keine Technik, die man einfach aus dem Regal nehmen konnte und gesagt hat, jetzt mache ich da ein MMO draus. Man musste das alles selber entwickeln. Das Know-how dafür war halt der heilige Gral. Es gab ganz wenig Leute damals, die wussten, wie man sowas aufbaut. Und deswegen, allein deswegen, dieses mit dem Know-how-Vorsprung zu halten, ist halt einer der Gründe auch, warum man dann Deckel drauf macht. Mhm. Der zweite Grund ist, es gab immer so die Theorie, also du kannst viel Geld in deine Serverstruktur stellen oder viel Geld in dein Spiel stellen. Wenn du dein Spiel sehr aufwendig machst, dann muss die Serverstruktur sehr teuer sein. Und bei Blizzard, als wir das Spiel angefangen haben, hat der Chef gesagt, mir ist es scheißegal, was euer Server kosten. Und dann haben die natürlich gesagt, oh, wenn das egal ist, wie viel unsere Server kosten, dann nehmen wir halt mal Oracle Server. Das waren damals so die teuersten Dinge aus dem Regal. Und die hatten damals gedacht, dass sie 8 World of Warcraft Welten auf einen Server kriegen. Und dann hätte sich das rentiert. Im Endeffekt war es nur eine. Und dadurch war das hoffnungslos überteuert. Ja, also jede Welt, die sie aufmachten, da haben die, glaube ich, paar hunderttausend Dollar hingestellt, nur für die Hardware. Und das war der andere Grund. Ja, sie wollten, ich weiß nicht, vielleicht die Peinlichkeit nicht erzählen, dass es so ist, oder halt auch nicht sagen, wie das aufgebaut ist, aus Sicherheitsgründen, viele Gründe dafür. Mm. Ja, es gibt auch die Gerüchte, und das hält sich hartnäckig, dass Blizzard hat zu dem Zeitpunkt, als sie World of Warcraft angefangen haben, keinerlei 3D-Erfahrung. Die haben, alle Spiele waren nur noch 2D. Diablo war 2D, Warcraft 3, die Warcraft-Spiele waren 2D. Woher kriegt World of Warcraft oder halt Blizzard plötzlich diese 3D-Erfahrung? Und gerüchteweise sollen sie die 3D-Engine von EverQuest lizenziert haben. Gerüchteweise. Mhm. Das habe ich nie bestätigt bekommen.
Ja. Ja,
das geht mit dem einher, dass sie ja Game Designer brauchen, die sich mit dem Thema auskennen. Und da haben sie die 3 Top-Gildenleiter von EverQuest abgeworben als Game Designer. Und das ist aber wahr. Die sind, waren dann die ganze Zeit im World of Warcraft Team als Designer dabei.
Ja, die haben vor allen Dingen, also nicht nur, dass ich halt natürlich die Server nicht drehen durfte, wir durften dann, wie gesagt, angenehmerweise in Irvine drehen. Wir waren auch in Paris und haben mit dem Community Manager gedreht, mit dem, den du schon angesprochen hast, weil das natürlich auch ein spannendes Extra-Thema nochmal war. Aber wir waren eben auch in Irvine und durften da drehen in der Lobby. Und ein bisschen in einem Gang, wo so ein paar Vitrinen standen, wo sie natürlich so ein bisschen so eine kleine Hall of Fame hatten. Und Interview haben wir dann gemacht in deren Konferenzraum. Sehr viel mehr durften wir nicht drehen. Keinen Außenschuss, was mich dermaßen irritiert hat damals, weil das ist natürlich der Klassiker, wenn du irgendwo hinfährst, springst du gerne so von außen nach innen dann rein. Das durften wir natürlich nicht. Und das hat mich derartig irritiert, dass ich vergessen habe, dem Kameramann zu sagen, ey, dann lass uns wenigstens ein paar Bilder von der Umgebung machen, hier von hübsch Kalifornien oder so, dass wir dann sagen können, so hier, also weil, dass das auf dem Unigelände da war, das war ja wiederum bekannt. Aber,
aber der Grund ist einfach, dass die Leute, also Blizzard will nicht, dass die Leute ganz einfach herausfinden, wo sie sind, damit die Fans nicht vor der Tür stehen und drauf und ihren Unmut kundgeben, wenn irgendwas mal wieder schiefgegangen ist.
Das gab es ja auch ganz, also solche Sachen, dass Leute dann wegen ihrem wertvollsten Schwert, da haben sich ja auch viele drüber lustig gemacht, irgendwie da Leuten, die Autoreifen zerstechen wollten.
Ja, gibt auch die Geschichte, dass Community Manager irgendwie angegriffen worden sind und so weiter. Ja, das kann alles passieren, wenn man halt, sagen wir mal, 1 Million Spiele hat, dann gibt's halt immer 1-2 Idioten, die sowas machen unter den Spielern. Ich darf dich auch noch daran erinnern, dass der Community Manager, den du interviewt hast, den Plex, das war sein erstes und letztes Interview, weil Blizzard danach ja irgendwie gesagt hat, unsere Mitarbeiter dürfen über unser Spiel jetzt gar nicht mehr reden, das macht nur die offizielle Presseabteilung. Und da haben sie dann halt wirklich dann, sagen wir mal, sich eingeigelt. Und dann gab es nur noch ganz wenig.
Ja, also die haben alle Interviews, die ich geführt habe, da waren die Presseleute immer dabei. Und wenn ich, wie jetzt in dem Fall des Community Managers, das war ja ein Deutscher, und da haben wir natürlich das Interview auch in Deutsch geführt. Und dann waren die amerikanische, oder beziehungsweise die ist, glaube ich, eigentlich Engländerin gewesen, die Pressechefin, Hauptpressefrau eben, die war dabei und die hat dann extra noch die deutschen Pressemenschen dazugesetzt, damit die auch ja verstehen, was gesagt wird. Also das klingt jetzt, ich will jetzt denen gar nicht Zensur unterstellen, aber die waren einfach wirklich, die haben das ja auch nicht zensiert, die wollten aber wissen, was wird da gesagt. Und es gab auch tatsächlich Passagen, wo sie gesagt haben, das weiß ja jeder auch, völlig egal, um welches Thema es geht, wenn man mit Menschen spricht, die keine professionellen Pressesprecher sind oder so, das waren ja dann auch Leute, war ja auch die Idee davon, Community Manager, Entwickler und so weiter, die erzählen dann fleißig von ihrem Lieblingshobby und erzählen unter Umständen auch Dinge, wo man sagt so, das ist leider, das kannst du nicht erzählen. So, das ist ja normal, so. Und nur andere Spielestudios waren da nicht so, die haben das halt riskiert. Ja, da kam keiner auf die Idee, dass man für ein Interview mit seinem, zu seinem neuesten Spiel, wo dann irgendwelche Entwickler was erzählt haben über das Leveldesign genau. oder so, dass man da noch die Presseleute neben dran sitzt, die zuhören. Auf die Idee kamen die wenigsten. Das hat Blizzard aber halt gemacht. Die haben da nichts dem Zufall überlassen.
Genau. Ja, die waren halt, sagen wir, weit voraus, was sowas angeht und was nachher die Regel geworden ist. Was bei Online-Spielen selber man ganz, ganz doll aufpassen muss, was man erzählt in solchen Interviews, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage mal jetzt nicht negativ gemeint, irgendein deutscher TV-Sender etwas erzählt über World of Warcraft, was die Community eigentlich hätte wissen müssen und die amerikanischen oder internationalen Fans sich beschweren, sag mal, wieso wissen wir das nicht, aber die Deutschen kriegen das die ganze Zeit erzählt im Fernsehen. Das darf halt nicht passieren, dass dieser Unmut der Fans wächst, nur weil man ihnen Informationen vorenthält.
Ja, genau.
Also es geht nicht mehr, dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Erweiterung, die packe ich jetzt in 10 verschiedene Presse-News-Pakete und gibt sie exklusiv 10 verschiedenen Webseiten. Das war damals der Fall für normale Spiele, aber für Online-Spiele war das halt, es geht nicht mehr. Und Blizzard hat es halt vorgemacht, dass man die gesamten Neuigkeiten, Veränderungen und Pläne, die man so hat mit dem Spiel, immer zuerst seinen eigenen Fans erzählt und nicht eben der Presse. Da fühlte sich die Presse ein bisschen pikiert, hast ja selber erzählt, wie man sich da so fühlt. Ja, wir machen hier ein Worldwide Invitational, die ganzen Fans sind eingeladen. Naja, und 10 Presseleute lassen wir auch noch rein. Ist ja echt so. Und nee, gefilmt werden darf nicht. Blizzard filmt selber und ihr habt dann Zugriff auf deren Material.
Ja, das waren die ersten, die das so gemacht haben, also zumindest so in meiner Wahrnehmung. Ne?
Weil sie dann die Kontrolle haben über das, was gezeigt wird. Und genau das ist halt wichtig, wie man halt mit den Fans kommuniziert. Und das mussten viele andere lernen, die das nicht gemacht haben. Die haben gesagt, ach, Quatsch, ist ja Blizzard, die machen das jetzt irgendwie so einen Riesenaufwand, wir machen das halt althergebracht und sind halt auf die Nase gefallen. Ja, da gab es dann halt so viele Skandale, wo dann ein Leak war von der Erweiterung. Eigentlich wollten sie in der Woche später eine Pressekonferenz machen, die interessierte dann die Presse gar nicht mehr, weil der Leak war schon längst rum. Sowas darf halt nicht passieren.
Ne? Ja, genau. Also das sind halt jetzt, mittlerweile ist das eigentlich völlig normal, weil in Zeiten, wo im Grunde genommen alles online ist oder so, macht man einfach auch Pressearbeit komplett anders. Das ist natürlich auch klar, ne? Und das war aber damals wirklich alles völlig neu und für mich eben ungewohnter, dass man da irgendwie nicht außen vor war. Wie gesagt, ich durfte ja im Grunde genommen alles machen, aber es war viel anstrengender als mit irgendwie, keine Ahnung, wir haben auch bei Firaxis mal gedreht für irgendeinen Civilization-Teil und so. Die waren so entspannt, da sind wir mit Sid Meier im Büro rumgefallen. Wir sind da irgendwie mit der Kamera durch alle Büros gelaufen, weil die Leute natürlich alle lustige Dekos hatten. Ja, die haben teilweise total fantastisch dekorierte Büros gehabt und so. Das war alles völlig easy. Da kam auch keiner hinter uns her und so. Und deshalb war da halt schon ein bisschen anders.
Was für uns war, dass ja normal war, wir in dieser Welt lebten, nicht nur in der Spielindustrie an sich, sondern wir haben auch World of Warcraft gekannt und wie man damit umgeht und allem. Kannst du dir vorstellen, wie komisch das Ganze wirkt auf Außenstehende, die noch nicht mal unsere Industrie verstehen und noch nicht mal verstehen, warum Leute überhaupt so ein Spiel jeden Tag spielen wollen. Und
es war höchst verdächtig sozusagen, das Verhalten dann von Blizzard für die Mainstream-Medien, die sich damit halt noch nie irgendwie, die irgendwie auch so das vielleicht diese Kultur nicht kannten. Ne?
Ja, aber auch die Online-Spiele-Kultur generell, die wir dann von Medien, sagen wir mal, ziemlich argwöhnisch betrachtet. Ja, wie kann es sein, dass jemand 6 Stunden am Tag ein Spiel spielt und das für mehrere Jahre hinweg? Das muss doch ein komplett verwahrloster Kerl sein. Und da gab es halt viele Vorurteile, die kennst du auch.
Ja.
Und dann viele komische Angriffe seitens Presse, die überhaupt nichts verstanden. Deswegen, wie gesagt, damals war ich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen vorsichtig, als du ankamst und gefragt hast nach diesem Beitrag. Aber im Endeffekt war das ja genauso, wie hätte sein sollen. Ja, er war zum einen so erzählt, dass es jemand, der außenstehend ist, versteht. Und er war so erzählt, dass selbst die Leute, die in der Welt sind, es geil fanden. Und das hat mich gefreut. Ja, es war nicht diese übliche, ja, in Deutschland sucht die Presse und TV nur nach Skandalengeschichte, sondern es war ein richtig schöner Beitrag über, wie jetzt sowas überhaupt aussieht.
Ja, das hat natürlich auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, das war ja für mich war das Doku-Machen sowieso immer so eine Reise halt, irgendwie so ein bisschen so eine Abenteuerreise. Und im Fall von wie habe ich das Ding genannt? Von Magiern und Kriegern, genau. War es halt ja auch so, dass ich dann so ein bisschen auf Spurensuche gegangen bin, nochmal mich mit dem Thema Pen- und Paper-Rollenspiele auseinandergesetzt habe. Ja, was, wie gesagt, so an mir ein bisschen vorüberging, weil ich das damals einfach nicht so einen wahnsinnig tollen Zeitvertreib fand. Und dann haben wir ja noch bei einem so einem Rollenspielerladen gedreht in Mainz. Den gibt's auch immer noch, der Orkisch Outpost. Super nette Leute auch. Und die haben da so einen kleinen Raum, wo sie dann eben auch immer so Rollenspielerrunden hatten, wo sich Leute getroffen haben. Die machen auch immer noch Turniere mit verschiedenen Dingen. So, und das war dann halt echt Eintauchen in so eine Welt, die... Ja, also darum geht's ja, finde ich, auch wenn man so einen Film macht, dass man einfach auch Terrain zeigt, so ey, guck mal, da passiert was Spannendes und lass uns da gemeinsam mal reintauchen. Ne? Also ich war ja da immer so ein eher von der Warte unterwegs, dass das neugierig machen sollte und man zwar so viele Fragen wie möglich beantwortet, aber dann wiederum auch nicht so eine Erklärbär-Geschichte draus macht, weil das ist das, wo du dann natürlich die Leute, die sich damit auskennen, verlierst du dann. Das wird einfach langweilig und das sollte ja nicht langweilig sein. Insofern bin ich natürlich total happy. Das ist damals echt gut gelungen. Das, so. Und
ich sehe es hier gerade. Am 22. Juli 2007 kam das raus.
Ja, ja. Also wie gesagt, du findest das auf YouTube noch. Da sind aber keine Kommentare. Da bin ich mir aber nicht sicher. Wie gesagt, das ist ja uralt. Ob die nicht sozusagen einfach irgendwann gekillt werden, so uralte Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Du findest auf jeden Fall, wenn du den Film googelst, findest du auch noch diverse Forendiskussionen dazu, wo die Leute sich drüber unterhalten, genau, wie der Film so war und was sie gut, ja, was sie nicht so gut fanden und so. Das hat schon ziemlich...
Also was es geändert hat für uns, ist, dass wir einen regen Zulauf in unsere Gilde bekommen haben, weil immer, wenn wir rumgelaufen sind, sag mal, seid ihr die Holly Warriors aus dem Fernsehen? Und wie gesagt, wir sagen, ja, wir sind die Holly Warriors aus dem Fernsehen. Und das fanden schon viele witzig. Und ich habe dann immer gesagt, ja, die wollen nur zu uns, weil wir dann bekannt sind. Nee, warum die zu uns wollten, ist, weil die gesehen haben an den Menschen, die du gefilmt hast, dass wir ganz normale Leute sind, die nur Spaß am Spiel haben wollen. Ja. Deswegen wollten die zu uns. Und das hatte einen guten Effekt.
Ja, was auch sehr lustig war, es hat dann irgendwie zwei Tage später hat die Medienforschung bei uns angerufen, gefragt, sag mal, was ist denn da passiert? Wer hat für euch Werbung gemacht? Wir haben noch nie solche Abrufzahlen gesehen hier. Ja, das war irre, ja, weil das natürlich viele Leute online geguckt haben, nicht unbedingt im Fernsehen dann. Die Quoten waren, glaube ich, gar nicht mal spektakulär. Die waren okay, aber die sind jetzt also eher Durchschnitt. Ja. Und das hat aber natürlich in der Mediathek einen Zulauf gehabt ohne Ende. Das ist nur geschlagen worden Ende des Jahres von diesem Skandalvideo, wo irgendeine Nachrichtensprecherin, Eva Herrmann war das, glaube ich, sehr, sehr dumme Sachen gesagt hat.
Ja, aber ja, das war die World of Warcraft Community, die gucken wollte, was du da verzapft hast.
Was wir da so alles gemacht haben, ja.
Genau. Ja. Aber kam da nicht dann nachher, ich meine, du warst ja dann theoretisch die Expertin für World of Warcraft, dass wenn immer über so ein Spiel geredet worden ist, über, sagen wir mal, negative und positive Eigenschaften und solche Sachen, sind die Leute dann nicht von einem Sender alle auf dich zugekommen und gesagt haben, hör mal zu, du hast damals die Sendung gemacht, du musst es doch wissen. Wie ist denn das?
Nee, gar nicht mal. Also das kann ich eigentlich nicht sagen. So, was ich daraus für mich so noch entwickelt hat, also generell aus dem ganzen Thema, ich habe ja, als ich dann irgendwie die Beta gespielt hatte und am Anfang habe ich das ja wirklich beruflich gemacht. Ja, das war erstmal so, wir haben einen Bericht darüber gemacht und so und dann habe ich das halt aber weitergespielt, weil das natürlich Spaß gemacht hat. Ja. Und dann war das für mich auch so viel Neuland, dass ich das Gefühl hatte, ich muss darüber irgendwie schreiben und habe dann so ein kleines Online-Tagebuch gemacht. Das habe ich genannt irgendwie Tagebuch einer durchschnittlichen, aber begeisterten Spielerin, weil ich schon relativ schnell gemerkt habe, hier gibt's schon so eine Kategorisierung von, was man gerne dann abfällig irgendwelchen Noobs oder Casual Gamern genannt hat und irgendwelchen Hardcore-Spielern und so weiter. Da werden ja auch gerne dann so solche Kategorien dann eingezogen und mir war schon klar, so ey, mir macht dieses Spiel unglaublich viel Spaß, aber am Ende ist es für mich ein Spiel und wenn Raid mal nicht so gut läuft, dann stürze ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster, dann war es halt nicht so gut. Also, und es gibt halt Leute, die nehmen das natürlich, war das tödlicher Ernst. Ja. Und es gab einfach so viele Geschichten zu erzählen, dass ich dann so ein kleines Online-Rollenspieler-Tagebuch gemacht habe. Das gibt's auch bis heute. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe gedacht, ich schaffe das mal auf Folge 100. Aber irgendwann haben natürlich die Geschichten dann auch mal abgenommen, weil es dann nicht mehr so viele neue Sachen zu erzählen gab. Aber für mich hat sich damit natürlich schon ganz, ganz viel bewegt, also abgesehen von einer ganz, ganz erfolgreich gelaufenen Doku und so. Und meinen Blog gäbe es nicht ohne dieses Spiel. Auch wenn ich da heute nicht mehr so viel über World of Warcraft schreibe, aber es kommt immer noch wieder vor. Also hat sich auch durchaus für mich irgendwie niedergeschlagen, das ganze Ding. So, wir haben kurz angesprochen auch schon so dieses Thema vom Vielspielen zu schwierigeren Gefilden. Das Suchtthema war natürlich damals auch dann ein ganz großes, ja. Das haben wir in dem Spiel, in der Doku, die ich gemacht habe, auch wollte ich das gar nicht so zum Thema machen, weil ich gedacht habe, so ja, okay, das gibt's, aber ich will dem gar nicht so viel Raum einräumen. Da geht es gar nicht darum, Probleme kleinzureden. Aber ich habe dann zum Beispiel, ich hatte einen ganz spannenden Zukunftsforscher als O-Ton-Partner, Matthias Hawks. Der hat das zusammen mit seinen Söhnen gespielt und den habe ich danach gefragt. Und der sagte, naja, es ist tatsächlich so, ich habe darauf auch keine tiefgreifenden, schlauen Antworten. Das Einzige, was ich meinen Söhnen halt immer versuche zu sagen, ist, dass wenn man was verknappt, dass es dann länger Spaß macht. Und das fand ich gar nicht so schlecht, weil was willst du machen? Wenn was Spaß macht, neigst du dazu oder neigt jeder Mensch dazu, das natürlich so lang wie möglich zu machen. Und dieses Spiel hat halt einfach Spaß gemacht. Und es war völlig neu. Also war das auch klar, dass man da extrem viel Zeit mit verbringt. Wenn man jetzt heute zurückguckt, ist es vielleicht nicht so heiß, wie es teilweise gemacht wurde. Aber es gab natürlich Leute, die da die so ein großes Loch in sich hatten und bislang hatten die nichts gefunden, was dieses Loch, diese Leere in ihnen gefüllt hat und dann kam dieses Spiel. Wenn das Spiel nicht gekommen wäre, wäre es vielleicht was anderes gewesen, ja? Ohne dass ich ja, das ich meine, kleinreden will. Aber du kennst wahrscheinlich die Anekdoten und Geschichten aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auch. Also es gab immer Partner und Freunde, die gesagt haben, sag mal, hast du auch nochmal für was anderes Zeit?
Ja, das war ja die eine Sache. Ich hab, da gab es auch Analysen drüber, ja, dass der eine oder andere hat seinen Partner verloren, aber witzigerweise haben mehr ihre Partner gefunden über World of Warcraft, als sie verloren haben. Wir haben ja auch viele Pärchen gespielt. Kennst ja selber, es gab viele Pärchen in meiner Gilde oder in anderen, die das zusammen immer gespielt haben. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Leute eine Beschäftigung gesucht haben und, sag mal, in eine andere Welt nicht geflüchtet sind, sondern einfach mal abschalten wollen. Und da gibt's auch eine sehr interessante Forschung drüber, die ist auch online verfügbar, über was für Verhaltensweisen die Leute in diesen Spielen an Tag legen, im Gegensatz dazu, was sie im realen Leben sind. Und das Interessanteste, was sie rausgefunden haben, ist, dass die Leute, die sich am meisten daneben benehmen innerhalb der Welt, also innerhalb der Spielregeln, ja, aber sag mal, die sogenannten Player-Killer, ne? Also diejenigen, die nichts anderes zu tun haben, als andere Spieler zu ärgern, nehmen sie ihn einfach mit dem Hammer über den Kopf hauen. Das sind meistens Leute, die im realen Leben ganz zivilen Berufen nachgehen, wie Polizisten, Feuerwehrmänner, Anwälte, Ärzte. Also hat man da herausgefunden, dass die Leute einen Ausgleich zum realen Leben suchen, indem sie halt etwas machen in dieser Welt, was sie im realen Leben nie machen würden. Und das fand ich faszinierend, ja, dass dann praktisch jeder, der irgendwas gesucht hat, um eine Beschäftigung zu haben in dieser Welt von World of Warcraft oder was auch immer, sowas gefunden hat. Ja, nicht jeder hat geradet, nicht jeder ist in Dungeons gegangen. Es gab Leute, die haben Schauspieler aufgeführt, es gab Leute, die haben Veranstaltungen gemacht oder Wettrennen oder es gab Leute, die haben das Spiel genommen als Welt, um irgendwelche anderen Spielzeuge zu erfinden. Ich fand das total faszinierend, dass es immer nicht einen Spielertypen gibt, der da reingeht und sagt, ich will jetzt der mächtigste Krieger werden und ich möchte jetzt unbedingt den Drachen da hinten töten, sondern es gab ganz viele verschiedene Charaktere, die ganz andere Ziele hatten. Und das fand ich immer schön, ja, dass alle diese Leute zusammenkommen in einer Welt und da, ich sage es mal, ihre Beschäftigung nachgehen, ist es blöd gesagt. Ja, aber die ihr Hobby da drin finden. Und das ist es ja im Endeffekt. World of Warcraft war nachher ein Hobby.
Ja, man musste es ja auch tatsächlich so organisieren, weil das natürlich am Anfang auch echt ein Zeitfresser war. Und das war ja tatsächlich gar nicht so, dass das, man hat dann Blizzard oft unterstellt, dass sie das Spiel quasi genau so mit Absicht konzipiert hätten, was ich für Quatsch halte, weil es fehlte.
Die wussten das nicht.
Nein, die wussten das also nicht.
Es gab ja gar keinen
Erfahrungswert dafür, wie organisieren sich Spieler. Ich meine, natürlich testest du Spiele. Und es gibt eine gewisse Erfahrung auch natürlich.
Also die Erfahrung kam aus EverQuest. In EverQuest gab es diese organisierten Spielertreffen, um die Rare Spawns zu töten. Ja, also da war es so, dass diese ganz seltenen Monster, die auftaucht, natürlich wunderbare Schätze dabei hatten. Und die Gruppe, die zuerst dieses Monster sozusagen angetippt haben, denen gehörte das. Und deswegen gab es da sozusagen diesen Sitzwettbewerb. Das heißt, da saßen Dutzende von Spielern an einem Fleck und haben gewartet, dass dieses dämliche Monster auftaucht. Und derjenige, der zuerst das Monster anfasst, dem gehörte es und seine Gruppe durfte dann dieses Monster töten, wenn sie fähig genug dazu waren. Und da gab es dann halt auch viel Unmut, ja, weil die anderen gesagt haben, was soll der Scheiß, du warst gar nicht dran und wieso habt ihr uns daran gehindert und halt dieser ganze Quatsch, der normalerweise auftaucht. Und die Designer von World of Warcraft haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Leute Unmut haben wegen dem Verhalten anderer Spieler. Wir würden jedem die Chance geben, so einen Drachen mal zu töten und haben dann diese Raid-Instanzen erfunden. Und das kam aus der Negativerfahrung von EverQuest. Aber da selber war es ja schon so, dass die Leute, weil sie Wache schieben mussten, da mussten die, haben die Schichtdienst gemacht. Ne? Du bist jetzt 2 Stunden dran, ich bin danach die 2 Stunden dran und ne, du machst dann die 2 Stunden danach. Und da hat man das schon ein bisschen gemerkt, was für Zeitaufwand das mit sich bringen kann. Mhm. Bei welcher Ausmaße das natürlich annimmt, ja? Dass die Leute ihre Termine um World of Warcraft herum organisieren, ja, dass sie sagen, nee, unsere Raids sind Mittwochs, vor Donnerstag kommt diese eine Lieblingsserie, Freitag können wir nicht, da ist Family Day, aber Sonntagabend geht's wieder, aber Jungs, denkt dran, die Kinder müssen um 8 im Bett sein, damit wir um 8 Uhr anfangen können. Das ist dann halt so eine Sache, ja, und AFK Kids, ja, das kennt jeder, wenn das Kind dann doch nicht schlafen will. Da musste halt mal vor einem Bosskurs gewartet werden, bis der Main-Healer sein Kind ins Bett gebracht hat. Ja. Und da sind auch Raids ausgefallen, wenn dann einfach ein wichtiger Teil vom Raid gesagt hat, du, heute geht nicht, mein Kind ist krank. Oder nee, ich muss zum Arzt oder irgendwas anderes war. Dann war das halt so, ja.
Aber so. Da hat ja durchaus die Community auch irgendwann mal, also da hat man sich ja sozusagen seitens der Entwickler und der Community so ein bisschen angenähert, weil das war ja auch für Spieler irgendwann überhaupt nicht mehr handelbar. Also das hätte man so nicht 15 Jahre lang machen können. Das war einfach ein endliches Problem, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, also dieser Zeitaufwand, mit der das halt mit sich gebracht hat, ja, und dieses endlose Leveln, weil man dann für den Raid auch bestimmte Dinge zur Hand haben musste und so ein Kram. So, das hat sich ja dann schon angenähert, aber ich will das jetzt auch tatsächlich gar nicht kleinreden. Ich meine, es hat schon ein paar, das sind halt die natürlich dann auch die größten Schlagzeilen machen. Es hat ja ein paar spektakuläre Fälle gegeben. Es gab zum Beispiel ein Ehepaar, das seinen Sohn quasi an dieses Spiel verloren hat und die haben halt relativ viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Die haben dann auch so eine Online-Seite sinnigerweise ins Leben gerufen, wo sie sich halt sehr lange und breit darüber ausgelassen haben, wie schlimm das alles ist und sowas. Mhm. Ja. Die waren natürlich in der Spieler-Community auch nicht so wahnsinnig gut gelitten. Auf der anderen Seite, ja, die haben halt ihr Kind daran verloren. Ja. Das kann man dem jetzt auch nicht einfach schönreden. So.
Nee, kann man nicht schönreden. Aber man muss ja auch bedenken, dass es neu war, dass man überhaupt ein Kind an ein Computerspiel verlieren kann. Ja. Und deswegen war es halt, sag mal, dramatisch damals. Das Kind hätte genauso gut vom Fernseher das Problem haben können oder beim Fußball oder was der Teufel wo. Also jedes Hobby, was man zu intensiv betreibt, kann diese Folgen haben. Es war damals halt nur neu, dass das so ein harmloses Computerspiel machen kann. Und da musste sich, sag mal, die Gemeinschaft, die nicht dabei war, sondern eher von außen zugeguckt hat, erstmal dran gewöhnen, dass so ein Spiel solche Wellen schlägt. Mhm. Und das war den Spielern natürlich unangenehm, ja, die gesagt haben, ja, und das Spiel ist doch ganz harmlos. Wieso soll das jetzt irgendwelche jungen Leute umbringen? Was willst du denn von mir? Und die andere Presse, die es sich überhaupt nicht damit auskannte, nur sagen wir skandalmäßig unterwegs war, hat dann übrigens dazu getan. Und schon kam das ein bisschen in Verruf. Da leidet die Spielebranche immer noch drunter, weil wir halt immer noch relativ neu sind im Gegensatz zu anderen Medien. Siehe jetzt auch die letzten 2 Jahre, ja, immer wieder. Aber das ist in einigen Ländern nicht der Fall. Bei uns ist es immer noch, weil wir halt ein bisschen konservativer sind. Deutschland braucht ein bisschen länger. Aber inzwischen als Kulturgut anerkannt, hat sich das natürlich ganz stark verändert zum Positiven die letzten paar Jahre. Aber ja, das ist Teil von einem neuen Medium, dass das neue Medium erstmal sich beweisen muss, dass das neue Medium erstmal sich verteidigen muss und dass das neue Medium erstmal aufklären muss, was sind wir überhaupt. Mhm. Und das dauert halt sehr lange.
Ja, das muss eine Gesellschaft irgendwie verhandeln. Da muss man natürlich auch vielleicht ein paar unangenehme Diskussionen, so sehr die vielleicht als Teil von der sich als informiert fühlende Community, so sehr das auch nervt. Ich finde, ein Stück weit muss man da halt vielleicht auch durch. Das ist auch so. Ja. Du diskutierst ja auch über den Joker jetzt zum Beispiel. Da gab's ja auch eine Riesendebatte darüber, verharmlost der Film quasi diese Geschichte einer Figur zur Entschuldigung für fürchterliche Gewalttaten.
Genau, das ist das Gleiche mit der Netflix-Serie.
Ja, da wird das Medium ja nicht in Frage gestellt, aber es muss okay sein, darüber sich auszutauschen, wie problematisch der Umgang vielleicht mit einem bestimmten Thema ist, ja, zu welchem Schluss auch immer ich dann komme.
Genau, und das Problem, was unsere Branche hat, ist, dass wir natürlich, wir wollen ja nur Spiele machen und Spaß haben, dass wir keine Leute hatten, die gut genug waren und erfahren genug waren, mit solchen Medien umzugehen. Hatten wir nicht.
Ja, also die waren auf Fachpresse gewohnt, hatte ich den Eindruck, so die dann halt oft auch auch wenn das jetzt ein bisschen böse klingt, aber die auch oft unkritisch waren, die natürlich auch Fans waren und so. Und dann hat man war man unter sich. Das ist natürlich auch was, das siehst du im Sportjournalismus, siehst du das ja auch. Das ist ja auch oft ein Vorwurf an Sportjournalisten und Journalistinnen, dass sie unkritisch sind, weil sie sich zu sehr als Teil dieser wunderbaren Fußballwelt begreifen oder so. Das ist jetzt nicht mal so anders, aber das war da halt eben auch neu.
Genau. Und wir hatten diese Leute nicht, wir hatten die Lobby nicht, wir hatten nicht die erfahrenen Medienleute, die sagen wir mal, da ein gutes Auftreten hatten. Wir haben da Leute hingeschickt, die dann erstmal sich verteidigt haben, die gesagt haben, unsere Spiele sind doch gar nicht harmlos und das ist ja, sagen wir mal, ein Fehler gewesen. Aber inzwischen hat sich auch das gewässert, auch in Deutschland. Wir haben einen sehr hervorragenden Gameverband, der super Leute hat, dann dementsprechend dort positive Arbeit zu leisten, das Ganze zu fördern. Da waren wir damals noch zu Noob, also wenn man das mal in World of Warcraft sagt, in der Sprache, gesagt haben, was wollen die denn? Wie? Ich soll denen jetzt was erzählen? Nö. Und da war natürlich, sagen wir mal, die Presse von draußen oder die Medien von draußen haben natürlich uns angeguckt, haben gesagt, sagen wir mal, da können wir ja was drüber schreiben, was wir wollen, die tun uns ja nichts, Und wir von innen haben gesagt, ihr könnt auch schreiben, was ihr wollt, wir wollen ja nur spielen. Und das war dann so ein komisches Gegeneinander und Miteinander, Wenn man dann, sagen wir mal, so einige Sendungen im Fernsehen betrachtet, die dann irgendwelche Skandale rausziehen und dann total übertreiben. Und wie alle gesagt, haben uns alle drüber aufgeregt, die ganzen Gamer, aber passiert ist nichts. Da hat sich viel zum Positiven geändert. Es gibt auch professionellere Forschungen über solche Sachen. Es gibt ganz tolle Artikel, die man lesen kann über alles Mögliche. Es wird auch viel mehr aufgeklärt. Dank des Internets kann man da halt wahnsinnig viele tolle Sendungen und Dokumentationen lesen. Teilweise sind die auch von 2007. Nein. und ja, ist so. Also wenn du die gesamte Doku nochmal anschaust, heute ist die noch gültig. Und da hat sich schon viel zum Positiven verändert, aber es kommt immer wieder ein Thema auf in unserer Industrie, das wir verteidigen müssen. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren, mache ich jetzt Spiele, über 30 Jahre. Und alle paar Jahre kommt ein anderes Thema auf, wo man sich immer wieder in der Verteidigungshaltung wiederfindet und sagt, jetzt muss ich mich hier rechtfertigen dafür, warum denn eigentlich? Und als CD-ROM rauskam, und diese ganze Raubkopiererei und Pornoindustrie nach oben ging, da fing das an und viele andere Sachen. Und jetzt in letzter Zeit immer noch, obwohl es 15 Jahre alt ist, Free-to-Play, diese ganzen Geschichten, wo man sich immer noch verteidigen muss dagegen. Und da gibt es dann immer wieder Themen, die rausgepickt werden. Deswegen ist es nichts Neues.
Ja, naja, gut.
Ich bin ungern jemand, der sich hinstellt vor dem Fernsehen und sagt, und das unsere Branche verteidigt, mache ich nicht so gerne. Ja, weil ich bin auch jemand, der... ich bin sehr undiplomatisch und deswegen bin ich eigentlich der Falscheste, den du ins Fernsehen setzen kannst. Aber ja.
Ja, gut, ich meine, es ist einfach so, es haben halt damals, und vielleicht fehlen sie zum Teil auch heute noch, das hast du ja auch schon angesprochen, Menschen gefehlt, die sich wirklich hinsetzen und ganz in Ruhe und ganz basic irgendwie bestimmte Dinge erklären und sich da auch gar nicht verrückt machen lassen, weil. Man muss ja einfach auch sagen, so Spiele existieren halt nicht in einem luftleeren Raum. Die sind beeinflusst von Popkultur, genauso wie sie selbst beeinflussen. Sie sind auch beeinflusst von Politik und sie existieren innerhalb von der Gesellschaft. Und da muss man sich dann schon auch damit auseinandersetzen. Und selbst wenn mal eine dumme Frage gestellt wird von Journalisten, die also in Mainstream-Medien halt sehr oft Generalisten sein müssen, sprich, die beschäftigen sich mit allen möglichen Themen und lesen sich dann kurz ein. Und dann kommt eben auch mal eine Frage, die man als jemand aus der Branche vielleicht naiv finden kann. Mhm. Aber schön ist es natürlich immer, wenn auch die geduldig beantwortet wird. Also ich denke, ist manchmal vielleicht auch noch einfach vonnöten, dass man sich, also und da macht die Community selbst, mich eingeschlossen, ja vielleicht auch gar keine Ausnahme, dass man dann nicht in so einen Beißreflex verfällt und sagt, so ihr wollt das alles immer nur schlecht machen. So, hey, ein paar Themen können wir schon gerne mal debattieren. Also das ist schon... Dem muss man sich schon auch stellen, ohne alles schlecht zu machen.
Genau.
Oder die Befürchtung zu haben, dass alles schlecht gemacht wird.
Richtig.
Blizzard hat sich damals, kann ich mich noch erinnern, bei dieser ganzen Suchtdebatte, die ja wirklich überall durchdiskutiert wurde, ziemlich rausgehalten. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das gut oder schlecht war oder irgendwas dazwischen. Ich glaube, da spekuliere ich jetzt einfach nur, die haben sich vielleicht einfach gedacht, so, es ist egal, was wir sagen in der Stimmung, in der das derzeit debattiert wird, ist es wurscht, dann sagen wir lieber nichts, da kann auch keiner irgendwas falsch verstehen. Ich hatte eher so das Gefühl, dass das so deren Linie ist.
Ja, nicht nur das, Blizzard hat schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie sich irgendwo in solche Themen einmischen und haben immer gesagt, lass die Leute nur reden, wir kümmern uns um unsere Fans und das war's. Und das haben sie jahrelang gemacht und ab und an wenn sie dann mal wieder irgendwo Stellung beziehen, dann treten sie halt auch ins Fettnäpfchen, ja. Und wir haben jetzt ein aktuelles Beispiel gerade, es ist so schön, deswegen das zu erzählen. Da hat Blizzard in Overwatch halt einen aus der League geschmissen, weil er was über Hongkong gesagt hat. Erinnerst dich?
Ja.
Und Riesenskandal, ja. Und da hat Blizzard erstmal gar nichts dazu gesagt. Und eine Woche später kam so ein Pressstatement von dem offiziellen Pressesprecher von Blizzard. Und wenn du das durchliest, ja, dann wirst selbst du sagen, oh Gottes Willen, wer hat denn das geschrieben? Also ich hätte den Typen gefeuert, ja. Aber das war super peinlich. Und selbst die Entschuldigung dann im offiziellen World of Warcraft-Fan-Treffen vom Geschäftsführer gegenüber dem hat auch nichts geändert. Und naja, sie haben es halt wirklich verbockt, ja. Und gerade dieser Fettnapf, ja, in den sie getreten sind, wird wieder dazu führen, dass Blizzard sich wieder komplett raushält aus allen Themen, die sie direkt oder indirekt betreffen. Also einfach sagen, oh nee, da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht, wir sagen lieber gar nichts.
Ja, ja gut, ja. Das haben sie natürlich tatsächlich auch, das war vielleicht auch wirklich dämlich, ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht mehr genau präsent haben, das war das Hearthstone, ja, ne?
Nee.
Was gespielt wurde.
Ich glaube Overwatch, aber ist egal.
Nee, Overwatch, das recht, ja. Auf alle Fälle hat sich da der Gewinner in einem Turnier in Sachen Hongkong-Proteste halt geäußert, also pro. Und die haben das quasi sanktioniert, ziemlich heftig, so mit der Begründung, meine ich, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass Politik da nichts verloren hätte, was ungefähr genauso dumm ist wie dieses, wenn das wird im Fußball, da bin ich schon wieder beim Fußball, tut mir leid, wird das ja auch oft gemacht, so Politik hat im Stadion nichts verloren, als ob das in einem luftleeren Raum existiert und als ob es nicht da genauso Korruption und
Hätte der Typ das in den USA gemacht, in so einem Turnier, wäre das kein Problem gewesen, aber es war halt in Asien.
Na klar, die haben natürlich dann, da spielen noch andere Dinge mit rein. Ja. Asien bzw. China ist ein großer Markt und so, dann will man sich da wahrscheinlich auch keine Blöße geben oder so. Das war aber halt, das kann man sich heute, finde ich, in der Form nicht mehr erlauben. Da haben sie sich ja sicherlich so press- und öffentlichkeitsarbeitsseitig nicht gerade wahnsinnig geschickt verhalten, um es mal so auszudrücken.
Nee, hätte man anders lösen können, aber das lernen die dann auch.
Aber wo wir bei Skandale und Skandelchen sind, das gab es natürlich in dieser Spielegeschichte auch sehr. Einige, also da gab es zum Beispiel auch, meine ich mal, wurde viel debattiert über die Arbeitsbedingungen für Game Master, die natürlich, auf der einen Seite war das ein sehr begehrter Job, so nach Motto, ich darf für Geld spielen. Mhm. Auf der anderen Seite war das, glaube ich, auch unglaublich anstrengend, da quasi als Spielesupport zur Verfügung zu stehen. Und die haben ja unglaublich viele Leute gebraucht in den Hochphasen. Also ich glaube 2010 oder so waren die bei 12 Millionen Spielern, Abonnenten. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was da an Infrastruktur hinten dran stehen muss. Ne?
Genau, also wie viel Support-Tickets reinkommen, wie schnell man die abarbeiten muss, damit die Kunden zufrieden sind oder die Fans. Da war halt allein in Paris hunderte von Mitarbeitern, die Schichtdienst gezogen haben, um das alles da auf die Beine zu stellen. Und damals redete Blizzard von dem Average Lifetime von so einem Support-Mitarbeiter, war glaube ich unter einem Jahr. Das heißt, wenn der da angefangen hat, nach einem Jahr war der weg, weil es einfach so stressig war. Und aber die Erfahrung gab es vorher schon mal. Und zwar war das interessant, in Ultima Online haben die den Support im Spiel gemacht und haben diese ja, wie soll man das sagen, sie haben aus der Spielerschaft Hilfen gezogen. Ne? Dann bist du halt nicht ein Mitarbeiter, du bist ein Game Master geworden, sozusagen befördert und konntest mit diesem Game Master Charakter rumlaufen und Leuten helfen. Und damit das Ganze besser organisiert wird, haben sie dann die Leute eingeteilt, hör mal zu, du machst Mittwoch und Donnerstagabend, die anderen machen Freitag und Samstag früh, damit halt immer jemand online ist, Leuten zu helfen. Und daraus haben diese Game Master dann einen Strick gezogen und haben gesagt, das ist doch ein verdecktes Angestelltenverhältnis, ihr müsst uns bezahlen, Minimumlohn, und haben recht bekommen. Und als diese Klage eingereicht worden ist, haben die sofort alle entlassen, sie haben komplett die Rechte entzogen und haben das sofort sein gelassen. Also so gut die Idee ist, das auf freiwilliger Basis zu machen, damit die Community sich selber hilft, indem man ihnen die Tools dafür gibt, so schlecht war die Idee dann aus legaler Sicht. Bei Blizzard war es so, dass sie hunderte von Leuten angestellt haben, um diesen Support zu gewährleisten, aber es war halt wahnsinnig anstrengend und sehr teuer, auch diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja. Hunderte von Leuten, die im Support arbeiten.
Das ja, ich weiß nicht, wie die das heute regeln, aber ich weiß nicht, dass es auch in Hochphasen tatsächlich so war, dass man auch unglaublich schnell Antwort bekommen hat. Also praktisch instant, das war fast wie ein Chat eigentlich eher. Und das ist heute nicht mehr ganz so. Aber das läuft ja auch in der aktuellen Form tendenziell ein bisschen mehr wie auf Schienen. Da ist einfach supportseitig nicht mehr glaube ich, nicht mehr so der Bedarf da.
Ja, sie haben auch bessere Tools, mehr Erfahrung, wissen, wie man was abzuhandeln hat. Das heißt, sie können die gewisse Basissachen outsourcen und können, sagen wir mal, automatisieren ist das falsche Wort, aber sie können die meisten Anfragen, die alle dieselben sind, können sie über das gleiche System laufen lassen. Und damals war das fast alles halt handgestrickt, weil man halt diese Erfahrung noch nicht hatte. Ja, ich meine, welches Spiel kann schon davon sagen, irgendwie ein paar Millionen Anfragen im Monat zu haben und die abzuarbeiten? Das hatte keine einzige Webseite in der Welt. Heutzutage, wenn man jetzt mal schaut, nehmen wir mal Amazon, was die für ein Supportaufkommen haben, ist es wahrscheinlich gewaltig mehr, als World of Warcraft hat. Heutzutage ist es normal, dass es die Tools und die Infrastruktur gibt, sowas zu handhaben. Damals gab es noch nicht, das war alles neu.
Ja, aber man merkt natürlich auch heute noch, dass man da auch viel falsch machen kann, siehe Fortnite.
Ja, aber jetzt guck bei Fortnite, das ist Epics erstes Mega-Online-Spiel mit Hunderten von Millionen von Leuten, die das spielen. Und auch die haben das noch nie gemacht vorher. Die müssen das erst wieder lernen. Und MLC holt sich die Leute rein und kaufen sich das ein. Das haben sie total gemacht, aber über so viel Erfahrung gibt's da nicht. Das müssen die halt von vorne lernen. Und ich finde das witzig, dass da mal diese Fehler, die wir damals miterlebt haben, live, wir waren ja im Spiel drin, als der Support verkackt hat, oder, Entschuldigung für das Wort, oder halt das Spiel mal wieder nicht lief am Patchtag und wir alle enttäuscht waren und wir haben extra die 20 Leute heute Abend alle parat stehen und das Spiel geht nicht und wir haben alle geschimpft. Dass selbst heute, nach 15 Jahren, gewisse Firmen, die Erfolge haben, das wieder von vorne lernen müssen. Obwohl das eigentlich alles schon vor 15 Jahren erfahren worden ist. Mhm. Und das finde ich immer wieder witzig. Weil teilweise kommen heute Kunden auf mich zu, ja, die mich anheuern, um ihnen zu erklären, wie Live Operations funktionieren. Also Live Operations ist der Teil, wie man so ein Spiel pflegt und aufbaut und Support macht, Community Management und so weiter. Und theoretisch könnte ich meinen Kunden sagen, hör mal zu, ihr seid bloß so faul zu googeln. Aber auf der anderen Seite muss man sie halt schon beraten.
Ja, das ist auch, ich glaube, das bleibt auch tatsächlich einfach nicht aus, dass jeder irgendwie, erstens kochen ja sowieso alle nur mit Wasser und dann muss man, glaube ich, ein Stück weit auch seine eigenen, in Anführungszeichen, Fehler machen dürfen, weil eben doch wieder jedes Projekt irgendwo für sich ein bisschen neu ist.
Also genau, der Lerneffekt muss da sein.
Ja.
Durch Fails, ja.
Ja. Und dann gab es ja natürlich auch noch eine Struktur, die um das Spiel entstanden ist, als es extrem erfolgreich war, nämlich diese ganze Goldfarming-Geschichte. Die ja, da sind ja dann auch ohne Ende Charaktere, das ist, glaube ich, auch mittlerweile komplett tot, oder? Dieses, also Goldfarmer vielleicht nicht so sehr, aber zumindest dieses Charaktere kaufen, das findet man eigentlich kaum noch. Oder vielleicht auch nur noch.
Ja, die Account-Sicherheit. Ja, die Account-Sicherheit ist halt groß geschrieben, das ist das eine. Und das zweite ist, damals war World of Warcraft ein Standalone, also komplett alleine. Und jetzt ist das alles unter dem Blizzard-Launcher, also in dieser Blizzard-Launchbox, wo alle anderen Spieler diese Spieler sind. Das heißt, man kann das World of Warcraft gar nicht mehr daraus ziehen und verkaufen. Das geht nicht mehr. Dadurch ist das ein bisschen zum Erliegen gekommen. Gold-Farming gibt es bestimmt immer noch, aber nicht mehr in dem Maßstab, wie es damals war. Damals hatte, glaube ich, war der Umsatz von diesen Goldfarmern größer als Teile des Potenzialproduktes von Dritter Weltländern. Und das war schon gewaltig groß. Heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so dramatisch. Vor allem nicht in dem Spiel. Andere Spiele vielleicht schon, aber in World of Warcraft auch nicht mehr.
Ja, gut, der Markt in Asien ist extrem groß, ne, was so Spiele angeht und so. Da haben wir ja auch vielleicht gar nicht immer den vollständigen Einblick oder Dinge werden gar nicht erst publik. Aber wir hatten damals für diese 2007er Doku haben wir Material bekommen von unseren Studios, Korrespondentenstudios in ich weiß nicht genau wo in China. Auf alle Fälle hatten die CCTV-Material von diesen ganzen Anwerbemärkten, die es da gab für junge Spieler, die dann halt für Ingame-Währung gesorgt haben und so.
Genau.
Das sind natürlich echt gruselige Bilder, wenn man die sich heute anschaut. Alle mit versteckter Kamera teilweise gedreht und so, wo Leute dann auf Pritschen übernachtet haben, um dann in Schichten zu spielen und so. Das war schon echt was auch da halt fast beispiellos war, jedenfalls in diesem Ausmaß, ne?
Ja, aber heutzutage machen die das anders. Also diese sag mal, Spielerfahren gibt es heute schon noch, aber nicht für Spiele, sondern eher für solche Sachen wie Download-Betrug oder halt, ja, das ist das falsche Wort. Also es gibt Firmen, die dafür bezahlen, dass ihr Spiel hunderttausende von Mal heruntergeladen wird, weil sie dann in den Charts nach oben gehen. Mhm. Dafür bezahlt man gewisse Farmen, ja, die dann da 100.000 Handys haben und die downloaden das Spiel halt auf eben diese Handys. Und dazu braucht man halt dann auch diese Leute. Die sitzen vor 50 Handys und klicken da halt die ganze Zeit. Das gleiche gilt für Advertising. Wenn man Advertising-Klickraten erzeugen will, dann macht man das auch über solche Firmen. Solche Services gibt es immer noch. Also ergo überall, wo durch Billiglohn Umsätze zu machen sind, die höher sind als damals die Lohnabgaben, ja, wird sowas immer existieren. Ja, es gibt ja auch dieses ganz andere Beispiel, sagt dir Amazon Turkey was? Nee, wie hieß das noch?
Dunkel, ja. Ich weiß, es hieß, glaube ja. ich.
Hieß also es ist in Deutschland verboten, die Webseite sozusagen nur im Ausland, Amazon Turk heißt es, glaube ich. Das ist eine, genau, da kann man einfach eine Aufgabe reinstellen und sagen, hör mal zu, ich brauche ein Logo, das soll so und so aussehen. Dann kriegt man 100 Submissions von irgendwelchen Leuten quer auf der Welt und kann sich eins aussuchen, dafür zahlt man dann halt das Geld, was man angegeben hat. Und da geht es aber auch dann um solche Sachen, dass wenn du, sagen wir mal, ein Spiel hast, wo du dem Spieler erlaubst, ein Profilbild hochzuladen, du willst eben nicht, dass das ein Nacktbild ist oder ein Penis, dann kannst du das entweder durch künstliche Intelligenz machen, das ist aufwendig, oder durch so einen Amazon Turk. Das heißt, du gehst jedes Profilbild, was der Spieler hochlädt, landet da und da sind Leute, die revidieren das und zensieren dann diejenigen, die dann rausfliegen müssen und die kriegen dann halt 0,1 Cent für jedes Review. Sowas gibt's immer noch. Und das ist dann die, wie soll man sagen, die Professionalisierung, die Maschine, wie kann man das nennen? Die Automatisierung von Tausenden von Billiglohnarbeitern für deinen Nutzen. Ne?
Ja.
Also deswegen, dieses Farming war halt damals nur sehr erfolgreich, weil die Spieler im Westen halt ziemlich viel Geld dafür gezahlt haben. Und die Profitabilität ist aber ganz stark gesunken jetzt. Da gibt es lohnenswertere Ziele als Spiele inzwischen.
Jetzt hat ja Blizzard gerade eine neue Erweiterung angekündigt. Mit interessanterweise, das ist ja jetzt bei jeder Erweiterung ging ja immer das Level hoch, um so 10 Level oder sowas, glaube ich. Jetzt aktuell sind wir bei 120 und jetzt soll das ja runtergehen auf Level 60. So, was sagt uns das?
Es gab damals ja, als die erste Erweiterung rauskam, ging es von Level 60 auf 70. Und jeder Level bringt dir ja mehr Stärke. Und irgendwann ist da aber Ende. Und es gibt im Westen gibt es eine Schallmauer, das ist Level 100. Weil bis Level 99 würden die Leute noch spielen, aber über Level 100, dann ist es den Leuten einfach zu viel, ans Ende zu kommen. Und das Problem hat Blizzard dann gelöst, weil sie dann ab Level 70 angefangen haben, die Erweiterung in 5-Level-Schritten zu machen, sodass sie noch ein bisschen mehr Spielraum haben, bis sie über Level 100 gehen. Jetzt kommen sie nicht anders, jetzt sind sie bei Level 120. Aber jetzt resetten sie sozusagen und halbieren das. Also es ändert sich für den Spieler eigentlich gar nichts, außer dass halt die Level halbiert werden, also statt 120 sind wir Level 60, aber die Stärke bleibt genau die gleiche, um diesen numerischen Faktor halt wegzukriegen. Weil, wenn ein neuer Spieler, der World of Warcraft noch nie gespielt hat, sowas soll es geben, hingeht und die Packung anschaut und sagt, wie, das Ding hat 180 Level, das schaffe ich doch nie, das spiele ich nicht, das dauert mir viel zu lang. So blöd das klingt, das ist so und dann stellt das wieder hin. Wenn er drin steht, es gibt bis Level 60, sagt er, ach ja, das schaffe ich, das spiele ich. Und das ist der einzige Grund. In Asien witzigerweise ist es komplett umgekehrt. Ja, wenn man in Asien jetzt hingeht und sagt, du, mein Spiel hat 900 Levels, dann lieben die das, weil sie glauben, wir haben so viel Content. Das ist so dieser Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten und dem asiatischen Markt.
Ja. Also ich meine, es ist natürlich tatsächlich auch, ich spiele ja jetzt wirklich konstant, es ist einfach auch unüberschaubar geworden und man kommt, ich meine, es ist ja sowieso bei so einem, dieser Art von Spiel etwas schwierig, das hat ja keine klar umrissene Dramaturgie, dass man es durchspielen kann in dem Sinn, ja, das macht es ja eh schwierig, das zusammenzuhalten und mittlerweile ist das tatsächlich rein räumlich gesehen derartig groß geworden, auf der anderen Seite haben sie aber immer versucht, storyseitig pro Erweiterung dann noch was reinzupacken, genau. Die man irgendwie auch dem man irgendwie Relevanz verleihen will, dass man es irgendwie durchspielen kann. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach mittlerweile in das totale Chaos abgeglitten. Man kriegt das nicht mehr zusammengehalten.
Ja, aber
und das ist jetzt so, ein neuer Versuch, das irgendwie wieder auf ein, naja, Normalmaß zurückzustufen, kann man nicht sagen, aber.
Wenn du von Level 115 auf Level 116 gehst, ja, ist die Wertigkeit dieses ein Levels gar nicht mehr so hoch. Damals, ja, war es so, dass wenn du von Level 50 auf 51 gegangen bist, dann war das ein gewaltiger Schritt. Und das verfällt natürlich dann, umso mehr Level du hast. Und das heißt, das macht dann nicht mehr so viel, sag mal, die Mühe, die du reinsteckst in jedem Level mit der Story, Geschichte, Background, Missionen, Waffen und keine Ahnung was, die ist dann einfach für nichts. Und wenn du das wieder reduzierst auf 60 Level, wo jeder Level dann wieder mehr zählt, dann hat das auch wieder mehr Wertigkeit. Und das bringt, glaube ich, beiden Seiten was, sowohl dem Spieler als auch dem Entwickler.
Ja, man muss natürlich mal abwarten, wie das dann konkret aussieht. Ganz traditionell gibt es natürlich im Moment noch nicht so wahnsinnig viele Infos, wie man sich das vorzustellen hat. 1000 Fragen, aber wenig Antworten. Ich habe den einen oder anderen Podcast mal reingehört, wo sich auch Spielejournalistinnen darüber unterhalten haben, was das dann konkret bedeuten soll, wie man sich das vorstellen muss und so weiter. Aber ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, das hat im Moment viel von der Excel-Tabelle. Das wird dann echt sehr...
Ja, wenn deine Währung von deinem Land nicht mehr viel wert ist, dann machst du halt einfach einen Reverse-Cut, ja, und streichst hinten zwei Nullen. Und so ähnlich ist es da, ja, du dividierst die ganzen Level durch zwei und dann kommst du ungefähr dahin und dann ist die Wertigkeit wiederhergestellt. Ja. Ich glaube, das war eine der Hauptgründe, warum wir das machen wollen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass also World of Warcraft eigentlich wirklich das letzte Spiel auch ist, was mit dem Abo-Modell noch weiterkommt. Das gibt's, ist ja in dem, hat sich ja eigentlich auch nicht... Es ist ja nicht wie im Streaming, wo offensichtlich noch sehr viel Raum ist für weitere Abonnements. Zumindest sieht es im Moment so aus. Aber bei Spielen scheint das nicht der Fall zu sein. Wie glaubst du, wird es weitergehen? Also World of Warcraft ist immer noch groß. Aber kann man sich vorstellen, dass es das in den nächsten 15 Jahren auch noch in der gleichen Form gibt? Oder so ein bisschen Glaskugelguckerei? Ich weiß aber.
Nee, es ist keine Glaskugelguckerei. Ich kann dir sagen, dass in 15 Jahren, wenn wir uns noch mal sprechen sollten, wir immer noch über World of Warcraft reden können, weil es dann immer noch online ist, es wird immer noch weiter gepflegt. Weil erfolgreiche Online-Spiele sterben nicht. Und das sieht man an Spielen, die älter sind als World of Warcraft. Es gibt hier in Deutschland einen Spielehersteller, der nennt sich Zipsoft. Die haben ein Spiel rausgebracht vor 20 Jahren, das nennt sich Tibia, ist ein Online-Rollenspiel. Und die sind heute noch online, pflegen das seit 20 Jahren und hatten ihr bestes Jahr letztes Jahr. Obwohl das Spiel 20 Jahre alt ist. Und da sieht man, dass gute Spiele einfach nicht sterben. Das heißt, auch in 15 Jahren können wir uns immer noch gemütlich über World of Warcraft unterhalten.
Also es sieht zumindest sehr danach aus. Also wenn ich sehe, dass es tatsächlich noch Zeitschriften gibt am Kiosk, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, und zwar nicht nur eine. Und ich kenne auch Menschen, zum Beispiel hier in diesem Haushalt, die auch kaufen, und das bin nicht ich, dann scheint das doch irgendwie nochmal so ein bisschen so eine Ausnahmesituation zu sein. Ich meine, Guild Wars läuft auch immer noch, allerdings ohne Abo-Modell, soweit ich weiß.
Ja, ist aber nicht eine Ausnahme. Das ist mit dem Abo-Modell, man darf auch nicht vergessen, World of Warcraft macht nicht nur mit dem Abo-Geld, sondern auch mit wahnsinnig viel Zeug nebenher.
Ja.
Du kannst ja noch immer, da gibt's ja noch, sagen wir mal, Microtransactions ist das falsche Wort, aber du kannst dir halt zusätzlich Zeug kaufen.
Ja, klar. Was ich nie mache, aber ich zahle ihnen ja brav jeden Monat Abo-Gebühren. Also die haben sich ja nicht verändert.
Genau, die haben sich nicht verändert. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass die neuen Spiele wie World of Warcraft alle auf dem sogenannten Free-to-Play-Modell basieren, wo du kein Abo abschließen musst, um es zu spielen, aber du darfst. Mhm. Und das ist dann ein bisschen flexibler und, sag mal, auch größer inzwischen. Aber World of Warcraft hält sich standhaft, weil die einfach mit dem Abo-Modell groß geworden sind, lassen die dann auch nicht davon los und das ist auch ganz gut so.
Das ist ja, denke ich, auch einfach etabliert und ich muss sagen, es ist ein durchaus faires Modell. Bei vielen anderen Free-to-Play-Modellen bin ich da offen gestanden sehr skeptisch und kritisch, weil es ist das alte Ding, wenn was nichts kostet, bist du meistens das Produkt. Das ist alte Weisheit, aber die ist so falsch halt oft nicht und ich sehe da einfach auch viel, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich das so wahnsinnig gut und seriös finde in dem Bereich.
Also es war halt mit dem Abo-Modell ist halt das Problem gewesen, dass man, sagen wir mal, $10 zahlt pro Monat, dass aber die Kosten für einen intensiv spielenden User viel höher waren und daran sind halt viele dieser Abo-Modell-MMO-RPGs dann damals gestorben. Ja, und da gab es viele, über ein Dutzend. Und World of Warcraft hat sich wacker gehalten, weil zum einen war Blizzard dahinter und zum anderen haben die ja Zusatzgeschäfte rumgemacht. Und über die Zeit hinweg, jetzt wenn man jetzt 15 vergleicht heute und damals vor 15 Jahren, sind die Serverkosten und die Infrastrukturkosten natürlich um einiges günstiger geworden als damals. Das heißt, heutzutage sind diese $10 dann doch profitabel. Damals war es eben nicht. Da gab es interessante Berechnungen, wie viel muss denn ein MMO kosten, damit sich das lohnt. Und da kam man auf weit über $20. Und das hätte aber keiner, sag mal, so ein Spiel abgeschlossen, so ein Abo-Modell abgeschlossen. Mhm. Genau, und der Umkehrschluss ist dann so, als diese Server-Infrastrukturkosten so billig geworden sind, dass das jeder machen kann, dann kam diese Free-to-Play-MMO-RPGs, wo das dann so günstig ist, dass sie das Komplettspiel umsonst hergeben. Kannst du stundenlang umsonst spielen, ohne dass du irgendwas zahlen musst, aber kannst. Und die dann natürlich dann eine viel größere Reichweite haben. Also wir reden hier von Spielen, die haben 50 bis 60, 70 Millionen User jeden Tag, die das spielen, ein Spiel. Und wenn davon 3% was zahlen, dann kannst du dir vorstellen, dass das Geschäft wegen der Masse größer ist als World of Warcraft. Mhm. Und so kann man das erklären. Warum die Free-to-Play-Spiele so erfolgreich sind, ist einfach nur die Reichweite.
Ja. Ja, naja, gut. Also du hast jetzt, hast ja am Anfang schon erzählt, eine ganze Weile nicht gespielt. Kannst du dir trotzdem vorstellen, nochmal wieder reinzuspielen, jetzt, wo es auch keine, nicht mehr so eine krasse Server-Trennung gibt?
Würde ich machen, aber nur mit Leuten, die ich kenne und gemeinsam. Ich weiß zum Beispiel, dass meine alte Holy Warriors-Gilde, so der harte Kern von 4, 5 Leuten, die haben auf WoW Classic wieder angefangen. Ob ich da nochmal reinschaue, weiß ich nicht, weil mir fehlt die Zeit, mich ein paar Stunden vor den Rechner zu setzen, durch Kinder, Job und andere Geschichten. Mhm. Aber du, ich kann es mir vorstellen, ich fand World of Warcraft großartig, ist Teil von meinem Leben. Ich habe immer noch Andenken hier rumstehen von dem Spiel und ich möchte es nicht missen. Also ich will es jetzt nicht, wie soll man sagen, es war eine schlechte Zeit. Nee, es war eine brillante Zeit. Es waren 3,5 wirklich klasse Jahre, die ich in dieser Welt verbracht habe.
Ja, ich könnte ja auch ehrlich gesagt meine Charaktere gar nicht so dem digitalen Nirvana überlassen. Gab es nicht auch mal digitale Friedhöfe für solche Fälle? Aber das bringt dich ums Herz.
Nee, also
ich bin noch nicht so weit.
Nee, also ich bin ganz scharf dahinter, dass meine Charaktere ja nicht gelöscht werden. Ja? Mhm. Zum einen, da hängt das Herzblut dran, die Erinnerungen. Ich habe ja noch Gegenstände, die sind 10, 12 Jahre alt, die gibt es heute gar nicht mehr in World of Warcraft zu ergattern. Die habe ich noch in meinem Gepäck. Das möchte ich einfach nicht weggeben. Ja? Und da sorgt interessanterweise meine Tochter inzwischen dafür. Die hat mein Blizzard-Account. Und die spielt auch noch World of Warcraft. Aber die achtet darauf, dass meine Charaktere immer noch ganz sauber und anständig da gepflegt werden.
Die ordentlich angezogen sind.
Nee, sie spielt nicht mit meinen Charakteren, also, sondern wacht nur drüber, dass sie nicht wegkommen. Ja, ja, sie spielt auf einem anderen Server.
Ein WoW-Hausmeisterin sozusagen.
Ja, meine Kinder haben ja ganz früh angefangen damit und waren alle begeistert von WoW und sie war diejenige, die am meisten dran gehängt hat. Die hat sich zu Weihnachten zum Beispiel so eine Schildkröte gewünscht. Erinnerst du dich noch dran? Die gab's mal. Mhm. Die gab Pokémon-Kartenspiel, nee, Quatsch, im World of Warcraft-Kartenspiel gab es den Schildkrötencode, ganz selten. Und wenn man die hatte, konnte man mit der Schildkröte rumfahren. Und die war erst Level 14 und hat mit dieser Schildkröte da die ganze Welt bereist, ja.
Es gibt wo du das jetzt erwähnst, gibt natürlich echt tausend so Kleinigkeiten, wo man total stolz drauf ist, die es nicht so oft gibt. Ich habe zum Beispiel dieses Murloc-Kostüm.
Ja.
Ja, und so ein Quatsch. Aber das ist irgendwie.
Also eine Sache, halt die ich leider nie bekommen habe, ist der durchsichtige Wolf. Den gab es ja auch in einem Kartenspiel, den habe ich nie hinbekommen und der ist dann ja nachher für tausende von Dollar auf eBay weggegangen. Den habe ich nie hingekriegt. Aber wie gesagt, meine Tochter ist inzwischen in der Mitte 20, also im Erwachsenenalter immer noch begeisterte Spielerin und spielt World of Warcraft und Overwatch und League of Legends.
Man muss ja auch mal sagen, also zum Beispiel Carola Rakete, die sich ja sehr verdient macht im Bereich der Seenotrettung, ist auch eine World of Warcraft-Spielerin gewesen. Edward Snowden ist auch ein Spieler. Soll noch mal einer sagen, aus der Gamer-Szene käme nur Schlechtes?
Nein, ist es nicht. Wie gesagt, also wenn du jetzt die Ortez anschaust drüben in den USA, die da so Furore macht, die starke Powerfrau da im Senat, die ist begnadete League of Legends-Spielerin und eine sehr gute. Ja, also man merkt daran, dass unsere Spielebranche jetzt ins Alter gekommen ist, dass wir jetzt auch Spiele haben, die über 40 und 50 sind und dass die langsam in wichtige Ämter kommen und spielen ganz Normales. Und das finde ich total klasse. Also ich sehe da rosigen Zeiten entgegen.
Ja, ich glaube auch. Da sind wir doch auch tatsächlich an einem guten Punkt in diesem Gespräch angekommen. Abgesehen davon, dass ich natürlich mit dir immer noch stundenlang weiterreden könnte und so viele schöne Anekdoten gibt. Aber
du hast gesagt, das soll eine Stunde dauern. Jetzt sind wir 1,5 Stunden.
Wir sind tatsächlich drüber, aber ich meine, es ist halt einfach auch ein großes Thema. Ne? Aber meine Gesprächspunkte sind eigentlich weitestgehend durch und von daher würde ich dich nur abschließend noch mal fragen, was darfst du denn verraten, an welchen Projekten du gerade so dran bist? Es ist kein MMO wahrscheinlich. Oder doch. Am Ende doch?
Doch, ich bin der Creative Director, also der Game Designer von einem Spiel, das nennt sich Homeworld Mobile. Das basiert auf einer alten IP von 1999, einem Space-Strategiespiel und wir machen das als Online-Spiel für Mobile. Homeworld Mobile von Gearbox und das kommt nächstes Jahr.
Da konnte ich nicht lenken. Seinerzeit. Ich hatte echt große Schwierigkeiten, nur so.
Du musst nicht denken, sondern du musst klicken in dem Spiel. Vielleicht lag es daran.
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, so, ich stehe hier nur auf dem Kopf rum. Was passiert hier? Egal. Ja. Weitere schöne Anekdoten, aber da wollen wir uns jetzt nicht drin verlieren. Das machen wir das machen wir ein anderes Mal.
Genau.
Deswegen sage ich an dieser Stelle jetzt einfach mal Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war er, der Talk mit Toit. Tatsächlich ist mir ja erst im Gespräch so richtig klar geworden, wie viel mehr Anteil Teut an der Doku damals hatte. Abgesehen von einer Menge Insiderwissen hat er also wirklich reichlich Menschen, die da aufgetaucht sind, vermittelt. Ja, aber nun ist ja auch schon ein paar Tage her. Apropos paar Tage her, ich schubse euch natürlich den Link zu dieser prähistorischen WoW-Doku in die Shownotes. Die findet man nämlich noch bei YouTube. Allerdings tatsächlich auf drei Teile geteilt, weil 2007, als YouTube ja quasi noch in den Kinderschuhen steckte, konnte man da gar keine so langen Dokus hochladen. Deswegen ist das auf drei Teile geteilt. Aber wenn ihr den ersten euch anschaut, dann werden euch die nächsten beiden gleich vorgeschlagen. Und es ist tatsächlich noch 4:3. Das waren Zeiten damals. Tja, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt bitte gerne Feedback via iTunes, Podcast oder Soundcloud oder auf meinem Blog. Den YouTube-Link schubse ich euch, wie gesagt, in die Shownotes. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt oder sonst irgendwelche Anliegen, konstruktives Feedback, was auch immer, gebt laut. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, bis bald.